Werbung.
Unsere heutige Folge wird präsentiert von Polk Audio. Es könnte nicht besser laufen. Du hast einen besseren Job bekommen, eine bessere Wohnung, einen besseren Fernseher und vielleicht ein besseres Auto. Du weißt also, wie sich besser anfühlt. Aber weißt du auch, wie besser klingt? Nein? Dann hör dir mal die Lautsprecher von Polk Audio an und wirst schnell merken, so klingt besser. Mehr Informationen findest du auf polkaudio.de.
Bei der Eröffnung des Hardrock-Cafés in der Meineckestraße in Berlin. Und da waren die Scorpions an dem Abend da. Die haben das Hardrock-Café eröffnet. Und Klaus Meine wollte eine Gitarre an der Wand so zerschellen lassen. Ne? So wie bei Schiffen irgendwie die Sektflasche. Ja. Und er hat es nicht geschafft. War zu schwach.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Anja Kaspari. Anja ist Radiojournalistin und seit 2015 Musikchefin von Radio 1 vom RBB. Geboren ist sie 1964 in Frankfurt am Main und hat Anfang der 80er eigentlich eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und Gymnastiklehrerin gemacht. Aber dann kam doch alles anders. Als sie nämlich anschließend in Berlin Germanistik und Theaterwissenschaft studiert, landet sie als Reporterin im Jahr des Mauerfalls beim SFB, dem Sender Freies Berlin. Im Folgejahr wird sie Moderatorin beim Jugendsender Radio for You, wechselt 1992 zum Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, dem ORB, und baut dort das Jugendradio Fritz mit auf. Das Medium wechselt sie von 1995 bis 1997, als sie für den Musiksender WeH1 für einen täglichen Talk vor der Kamera steht. 1997 wird Radio 1 gegründet und seitdem ist Anja Kaspari essentieller Teil des Senders, hat Magazine im Tagesprogramm und Sondersendungen moderiert, vor allem aber ihre eigene Autorinnensendung Radio Fair mit einem Mix aus 9 Songs und jeder Menge Classic Rock. 2012 wird sie für den Deutschen Radiopreis als beste Moderatorin nominiert. In den Folgejahren ist ihr Leben geprägt von Schicksalsschlägen. 2004.
Oh mein Gott, klingt das traurig.
2014 Musikchef Peter Razun verstirbt, übernimmt sie die Musikredaktion von Radio 1. Das ist erstmal ein positiver Schicksalsschlag. 2016 verstirbt ihr Mann, der Musiker und Journalist Hagen Liebing, an einem Hirntumor. Mit ihm war Anja 25 Jahre zusammen und hat 2 Kinder. Als wäre diese Zeit nicht herausfordernd genug, erkrankt Anja obendrein an Brustkrebs. Und dieses einschneidende Kapitel ihres Lebens, das schildert sie offen und unbeschönigt in ihrem 2020 erschienenen Buch »In meinem Herzen steckt ein Speer«.
Frei nach Rammstein.
Frei nach Rammstein, das war mir gar nicht bewusst.
Ja, ist aus einem Rammstein-Song.
Ja. Da weiß ich jetzt
und
schon
welcher,
mehr.
Welcher, Jan?
Ich bin nicht besonders Rammstein-affin, da kannst du mich nicht testen, da werde ich nur durchfallen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall sehr, dich hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Anja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo ja. Jan, tut mir leid, dass ich schon reingequatscht habe.
Das ist kein Problem. Habe ich ja gesagt, du darfst mich gern verbessern. aus welchem Rammstein-Song stammt
Reise, du? Reise.
Reise, Reise.
Da singt Till, in ihren Herzen steckt ein Speer. Mhm. Und natürlich habe ich die Band gefragt, ob ich es machen darf.
Und hat dich diese Zeile so angesprochen, dass du dachtest, das spiegelt genau mein Gefühl wider, das wäre der passende Titel für dieses Buch?
Genau.
Ja. Wir sind hier in Potsdam-Babelsberg in einem kleinen Studio im Sendergebäude, das neben Radio 1 ja auch eben Fritz und Antenne Brandenburg beheimatet. Und hier gehst du seit 1997 tatsächlich ein und aus, oder?
Falsch. Naja, das ist ja relativ neu gebaut. Ja. Anfangs 1997 waren wir noch so in Baracken.
In Baracken?
Ja, okay. Da vorne, da auf dem Hof, wo jetzt immer alle da so rumflanieren. Mhm. Da war alles noch so ein bisschen gurkig. Also ich kann mich erinnern, dass damals Radio 1, wir hatten mal, wie heißt er, Lenny Kravitz zu Gast,
ja.
Ja, in den Baracken. Und es war eine große Aufregung, dass der kam. Ich hatte vorher, da kam so ein Fotobuch raus,
ja,
wo er nackt auch abgebildet war und man gesehen hat, dass sein Penis gepierst ist. Mhm. Darf ich Penis sagen in deiner Sendung?
Na klar, du darfst sogar Fuck sagen.
Okay. Also jedenfalls war da dieses Foto mit dem gepiersten Penis und dann habe ich das irgendwie 20 Mal kopiert und an alle Türen gehängt. Und dann, naja, dann kam irgendwie Mr. Lenny Kravitz, damals war er noch cool.
Ja.
Und irgendwie war schon so überrascht, dass er irgendwie jetzt so in so einer Baracke irgendwie reinkommt. Und dann hingen da diese Bilder von ihm.
Dann, ja. Aber warum hast du dir den Witz erlaubt, überall seinen gepiersten Penis hinzuhängen?
Es hat mich erheitert.
Ja.
Ja.
Hat ihn das auch erheitert?
Ich weiß nicht. Er war nicht so ein lustiger, nee, Gesprächspartner. Ich hatte auch, ja, das Interview mit ihm.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, er war die ganze Zeit ein bisschen irritiert.
Mhm.
Aber freundlich, aber irritiert. Auch über das Essen, weil er hatte uns vorher so eine Liste geschickt, was er alles haben will.
Mhm.
Und wir kannten das alles gar nicht. Hallo, das waren die 90er. Kannte man da schon Oreo-Kekse und so Zeugs?
Ich glaube, das gab es da noch nicht zu kaufen.
Nee.
Nee, nee, da. Nee.
Und deswegen sind wir dann ins Reformhaus und haben ihm irgendwie so dachten, es muss
trockene
was gesund
Kekse
sein.
Trockene Kekse,
so
sagen.
Ja.
Aber kennst du die eine Szene, wo er tatsächlich in so einer tighten Lederhose auf der Bühne steht und Gitarre spielt und dann geht er so in die Hocke und dann platzt ihm der Schritt auf und er hat halt keine Unterbuchse,
nein,
an und dann flapp alles raus.
Wirklich?
Und er so steht ganz smart wieder auf und hat dann so die Gitarre wieder vor dem Schritt gehabt.
Kann man das auf YouTube sehen?
Kann man auf YouTube sehen.
Wie gebe ich das denn ein? Was gebe ich da ein?
Lenny Kravitz Bühnenfail, sowas, Stagefail, irgend sowas.
Stagefail, warte, ich notiere mir das. Oder einfach nur Penis.
Aber sag mal, Anja, du bist ja eigentlich gebürtige Hessenerin und geboren in
Frankfurt.
Ich glaube,
Frankfurt. Man sagt Hessin.
Hessin.
Ja. Ja.
Bitte aus dem Protokoll streichen an dieser Stelle. Genau, geboren in Frankfurt am Main. Und das hast du übrigens mit Trey Cool, dem Schlagzeuger von Green Day, gemeint. Der ist auch in Frankfurt am Main geboren worden.
Ja, das ist ja da wahrscheinlich als Sohn von,
ja,
GIs, oder?
Ja, mhm. Ich denke. Er ist aber dort nicht aufgewachsen. Aber du bist in der Metropole aufgewachsen,
nein,
oder im Umland?
Ja. Genau, auf dem Land, im Taunus.
Ja.
Hofheim heißt das Örtchen. Und also ab dem Zeitpunkt, als ich in Diskos gehen durfte, das war früher schon so ungefähr ab 15, da musste man auch nie seinen Ausweis zeigen. Sorry, ich muss es mal dazu sagen, weil heute ist das ja alles absurd streng geworden.
Ja.
Und da war ich immer in so einer Landdisco, die hieß Club 74 in Waldems-Esch. Und da lief halt immer Rockmusik. Ne? Und ich weiß noch, dass ich jeden Abend mindestens 10 Mal oder so zum DJ gerannt bin und immer wissen wollte, was er aufgelegt hat. Es hat mich schon unterschieden von meinen Freundinnen.
Hast du dir das denn alles merken können oder hattest du ein Zettelchen und einen Stift dabei?
Das habe ich mir gemerkt.
Mhm.
Und wenn ich genug Geld hatte, habe ich mir dann bei Saturn in Frankfurt am Main für 16 Euro D-Mark die Platte gekauft. Also zum Beispiel weiß ich noch ganz genau, dass ich, also in dem Moment, wo ich wusste, wie das Lied heißt, nämlich Faith Healer von der,
ja,
Sensational Alex Harvey Band, vom Album Next, das er mir, er hat mir, ja, dann immer das Albumcover, ja, unter die Nase gehalten, wo Alex Harvey halt diesen quergestreiften Pullover anhat, so ein bisschen silbrig auch das Cover.
Mhm.
Ne? Also von dem Moment an habe ich mir das Lied jeden Samstagabend gewünscht.
Aber damit greifst du ganz weit vor. Da will ich auf jeden Fall gerne noch drüber sprechen.
Mhm.
Aber ich möchte ganz gerne so ein bisschen nochmal ein ganzes Stück zurückkommen. Denn du bist halt 64 geboren und Mitte, Ende der 60er Jahre lief im Hause Caspari natürlich keine Alex Harvey Band und wahrscheinlich auch noch kein Classic Rock und so weiter, sondern als du ein kleines Mädchen warst, da war eher so Heintje angesagt bei euch, ne?
Ja, also meine Eltern, wir hatten auch keinen Fernseher, 100 Jahre lang nicht.
Mhm.
Die haben nur Klassik gehört.
Ja.
Meine Mutter, oder man müsste ja eigentlich denken, in der Generation war man Beatles- oder Stones-Fan.
Mhm.
Kennt, glaube ich, die bis heute nicht. Ja? Also es ist wirklich,
ja,
ganz tragisch, wie ich,
ja,
aufgewachsen bin.
Oh, das klingt aber deprimierend jetzt.
Ja, und deswegen ist es eigentlich wunderschön, dass es wenigstens eine Heintje-Platte gab.
Ja, ja, der ist ja tatsächlich, der ist ja Niederländer und hat so ein Sehnsuchtsschlagersängerchen.
wenn man möchte. War halt ein Kind, ne? Da habe ich mich als Kind mit identifiziert wahrscheinlich. Ja.
Ich finde es rückblick betrachtet fast krass, wie mannigfaltig der vermarktet wurde. Also der hat ja zwischen 1968 und 1971 hat er in 7 deutschen Filmen mitgespielt und hat aber parallel so knapp 20 Alben vor seinem Stimmbuch aufgenommen in 4 verschiedenen Sprachen.
Wow, guck, das ist halt Internet, ne? Ich weiß davon alles gar nichts, Jan. Ja. Ich, wie gesagt, ich fand, wir hatten diese Platte und da war dieses Lied drauf mit Mamachi, ich wünsche mir ein Pferdchen. Mhm. Und das hat bei mir resoniert, weil ich wollte mal ein Mädchen, auch mit 4 wollte ich schon ein Pferdchen haben.
Ach. Mhm. 9 Monate vor deinem 10. Geburtstag, und da erschien im März 1974 das erste Album einer Band, die dann fortan zu einer der größten Pop-Sensationen des Planeten werden sollte, nämlich ABBA und deren Debütalbum Waterloo. Und wann hat bei dir die ABBA-Mania eingesetzt, falls sie eingesetzt hat?
Ja.
Denn, oder ging das tatsächlich so pünktlich mit diesem Eurovision Song Contest Gewinn mit dem Titelsong Hand in Hand?
Also damals hieß es ja noch Grand Prix d'Eurovision, aber wir hatten keinen Fernseher.
Ja.
Also ich habe aber nie in Waterloo im Fernsehen gesehen.
Ja.
Und ich glaube, mit dem Film ging es bei mir los.
Mhm.
ABBA the Movie.
Ah, okay.
Ich weiß jetzt nicht genau, von wann der ist, aber den habe ich gesehen und den fand ich
im
ganz
Kino
toll.
Dann, oder?
Ja,
oder,
ja, im Kino. Ja, ja.
Weil im Fernseher hattet ihr ja lange nicht, sagst du.
Genau. Also ich habe den mehrfach im Kino gesehen. Das ist halt so eine tolle Story auch. Also der ist, den haben sie gedreht auf ihrer Australien-Tour und da ist ein Journalist, also vielleicht bin ich deswegen zum Radio gekommen, da ist ein Radiojournalist, der die ganze Zeit mit so einem Kästchen, ne, so einem Kofferaufnahmegerät und ein Mikrofon rumrennt und ein Interview für seinen Radiosender braucht mit ABBA. Du, jetzt wo ich darüber rede, wahrscheinlich war das der Grund.
Ja.
So simpel. Und der findet sie nie. Die sind immer schon weg oder sind im nächsten Ort. Und da sind halt tolle Szenen drin. Also ich habe mich immer so identifiziert mit Agneta.
Mhm.
Das ist die Blonde mit dem Apfelarsch.
Mhm.
Kennst du die?
Ja, sicher.
Also, okay. Ja. Aber das war ja mal die Frage. Wen findest du besser, Agneta oder Annifried?
Hm. Ich finde potenziell beide gleich interessant, ehrlich gesagt.
Ja. Ach, das ist jetzt aber eine langweilige Antwort.
Tja, aber eine spannendere kann ich dir nicht bieten.
Ladies and Gentlemen, für Jan Schwarzkamp sind alle Frauen, ob blond, ob braun, alle Frauen sind gleich schön. Das ist eine tolle Message, danke.
Ja, gerne.
Auf jeden Fall war Agneta aber die echt schärfere.
Ja, natürlich.
Schon von hinten.
Mhm.
Also, und das war mir jetzt als kleines Kind oder als Teenie nicht so klar. Also ich habe, aber die Männer haben mich gar nicht interessiert. Also Benny, Björn, waren halt da, störten irgendwie nicht. Aber Agneta war mein Idol. Naja gut, und dieser Film war halt toll, weil, also er schafft es nie und du hast aber ganz viel Einblicke so in das Tourleben und am Ende dann geht er irgendwie in Aufzug, ist total frustriert und weißt du, wer im Aufzug steht?
Der Radiojournalist.
Ja, der und wer, aber er steht da drin und nicht ist nicht alleine, sondern da sind noch 4 Leute drin.
Aber.
Ja. Oh Mann, was für ein Happy End. Also das fand ich ganz toll, den Film.
Ja.
Und deswegen wollte ich mit, glaube, da war ich dann, war das 79? War mein erstes, allererstes Konzert ever, war, da war ich 15, glaube ich, oder 14, war ABBA in der Frankfurter Festhalle.
Krass.
Ich kenne auch sonst wenig Leute, die ABBA live gesehen haben, ganz ehrlich.
Ja, das war doch sicher ein Riesenspektakel, oder?
Naja, es war mein erstes Konzert.
Ja.
Was wusste ich schon von Konzerten?
Mit wem bist du hin?
Alleine. Mhm. Ich wurde dann abgeholt von meinen Eltern. Ich weiß noch, dass ich dachte, krass, die klingen aber ganz anders als auf der Platte, weil das klang auch wirklich ganz schlimm und schaurig.
Ja.
Früher klangen ja alle Konzerte ganz schrecklich. Ne? Weißt du, heute gehst du in ein Konzert und du hörst eigentlich fast dasselbe wie auf Platte oder wie auf dem Tonträger, wie du es halt kennst. Weil die Technik so fortgeschritten ist. Du konntest ja auch in den 90ern nicht auf Hip-Hop-Konzerte gehen. Hast du die Hip-Hopper nicht gehört und so. Also und da war die Technik ja schon gut in den 90ern. Aber in den Ende der 70er, in den 80ern, also doch, bei Udo Lindenberg ging es mal. Queen habe ich auch mal live gesehen. Das ging eigentlich auch. Aber warum auch immer, der Sound bei ABBA war unterirdisch schlecht. Aber es war mein erstes Konzert. Ich dachte, das muss so sein.
Aber es ist ja auch ein Grund mit zum Beispiel, warum die Beatles eigentlich auch gar keinen Spaß mehr hatten, live zu spielen, weil sie vor lauter schreiender Mädchen sich selbst ja gar nicht mehr gehört haben auf der Bühne.
Das ist aber, glaube ich, so ein kolportiertes Klischee, weil es waren eigentlich die Jungs, die geschrien haben. Me too!
Ja. Ich kann es aber auf jeden Fall nachvollziehen, dass man schlecht spielen kann, wenn dann da...
Nee, das war aber der Sound, der war einfach schlecht abgemischt, ne? Glaube ich.
1978, da gab es einen Riesenerfolg von John Travolta und Olivia Newton-John mit dem Musical Grease. Und letztere, also Olivia Newton-John, die war zu dem Zeitpunkt halt längst ein Star, und weil sie vorher halt schon 9 Alben zwischen Country und Pop veröffentlicht hat, und sie hatte Dry Grammys gewonnen und zig Awards obendrein. Und Miss Newton-John, die magst du sehr gerne. Ist die mit Grease in dein Leben getreten?
Ja. Aber weißt du, damals kannte die kein Mensch in Deutschland. Ne?
Ja, genau, es war ein amerikanisches Phänomen.
Dass die eine Country-Sängerin war oder dass die irgendwie bekannt war. Ich fand die Story halt so toll. Ne? Mhm. So das hässliche Endlein. Und dann am Ende ist die letzte Szene im Film die entscheidende. Wo sie dann auf einmal in dieser Lacklederhose, dieser schwarzen engen, super geil aussieht, mit so hohen Schuhen und so eine Wahnsinns-Barbie-Figur hat. Und dann läuft sie da lang. Ich glaube, sie hat sogar eine Kippe im Mundwinkel. Und oh wow, es war so fucking sexy, dass ich ab dem Moment Olivia Newton-John-Fan war. Und dann völlig schockiert, weil ich habe mir dann so nach und nach die Platten gekauft, was die für eine lame Musik machte.
Ja, das war echt zahm.
Ich hatte mit Country vorher nichts am Hut. Aber wenn du halt jemanden gut findest, ich mochte auch diesen Superman-Darsteller. Ich glaube, das war dieselbe Zeit. Von dem hatte ich auch Poster im Zimmer.
Christopher Reeves.
Ja, der dann so einen Reitunfall hatte und querschnittsgelähmt war. Also den finde ich, würde ich heute auf jeden Fall von der Bettkante stoßen. Der gefällt mir auch rein optisch gar nicht. Aber damals fand ich den auch toll. Also ich will nur damit sagen, dass man manchmal halt so als Teenager irgendwie Menschen toll findet, wo man später nicht mehr weiß, warum. Aber ich fand es interessant, Olivia Newton-John hatte ja auch Brustkrebs. Ne?
Das ist mir bewusst.
Also viele Jahrzehnte vor mir. Ja. Aber als ich dann die Diagnose bekam, da war ich 50, musste ich sofort an Livy denken.
Genau, ich habe auch mich gefragt, ob sie in anderer Hinsicht nämlich auch also Identifikationspotenzial für dich
damals dann mit Brustkrebs
geliefert hat. Nee, noch viel früher nämlich, weil Olivia Newton-John hat sich ja 1981 mit ihrem Monster Physical quasi neu erfunden.
Aber den mochte ich gar nicht. Ah, da kriege ich heute noch Pickel, wenn ich den höre.
Aber da ist natürlich so eine Hymne dieses Aerobic-Hypes der 80er. Ja, und ich meine, du hast ja eben auch so eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin gemacht.
Ja, aber das ist was anderes als Aerobic, Jan. Und außerdem, ich mag aber keine, ich habe es also mit dieser Plastikmusik in den 80ern, von Spandau Ballet bis Schlag mich tot, also das ich hasse diese Musik. Aha. Da kann ich gar nichts mit anfangen.
Da wäre ich auch später, hätte ich da auch nochmal nachgehakt, und das mache ich auch. Ich will ganz gern nochmal eben bei diesem Aerobic-Ding bleiben. Oder beziehungsweise
ich will erst noch bei Olivia kurz sagen.
Ja, bitte. Ja,
weil ich fand es natürlich, also ich kenne sie ja nicht. Mhm. Ich hätte sie gerne bestimmt mal interviewt oder so. Aber ich fand es toll, dass sie damals, also das ist ja jetzt wirklich vielleicht schon 30 Jahre her oder so, mit ihrem Brustkrebs hat es ja ganz an die große Glocke gehangen, ne? Als es noch recht unüblich war. Es ist heute noch ein Tabu, Krebs zu haben. Aber sie hat das gemacht und ich habe es ja auch gemacht.
Ja.
Bei mir siehst du sogar, dass ich Brustkrebs hatte, weil ich habe gar keine Brüste mehr.
Ja.
Also bei ihr, weiß ich nicht, vielleicht hat sie Wiederaufbau, so heißt das ja euphemistisch, also quasi Silikonbrüste oder whatever da gemacht wurde, weiß ich nicht. Aber dass sie das halt so publik gemacht hat als so ein riesen Superstar für Amerika und Australien, nicht vielleicht bei uns, ist natürlich schon bedeutsam, so in der Geschichte.
Absolut.
Und ich meine, ich habe es auch an die große Glocke gegangen. Also ich habe es auch nicht verschwiegen. Also vielleicht hätten wir uns jemals kennengelernt, die Olivia und ich. Vielleicht hätten wir uns auch gemocht, weil wir vielleicht beide so unerschrocken sind.
Ja.
Aber das ist jetzt nur Spekulation.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Aerobic-Ding. Du hast eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin gemacht. Du hast Ballett getanzt lange Jahre und warst immer sehr sportlich. Wo war die Motivation, Ballett zu machen? War das da War das der sportliche Aspekt oder war das auch der musikalische Aspekt, der da mitschwingt?
Gute Frage. Also ich habe schon als kleines Kind so Gymnastik gemacht und dann Ballett viele Jahre und dann irgendwann Yoga auch, mache ich ja auch schon 30 Jahre. Also ich tanze auch sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich tanze auch ganz schön auffällig.
Ausdrucksstark.
Ja, danke, genau. So, ich glaube, ich hatte auch mehrere kleine Bandscheibenvorfälle in der HWS schon vom Haare schütteln. Ich hatte jedenfalls eine Zeit lang mal wahnsinnige Genickprobleme. Aber dann durchs Yoga habe ich dann sehr viel Kopfstand gemacht und dann sind die Muskeln stärker geworden. Und seitdem habe ich keine HWS-Probleme mehr. Na gut, also genau, ich glaube, bei mir funktioniert Musik körperlich. Mhm. Ich reagiere mit meinem Körper und ich kann aber auch tanzen in Stille. Auf jeden Fall will mein Körper sich bewegen. Mhm. Ja, auf jede Art.
Und du warst in Berlin und hast bei Sydney Rome einen Aerobic-Kurs gemacht?
Ja, also ich meine, weil du so auf dem Aerobic rumreitest.
Ja, ja, ja.
Genau. Also heute wäre es jetzt nicht mehr mein Ding. Ich gehe auch nicht in Fitnesscenter, weil ich möchte auch keine Geräte irgendwie haben. Ich will aus meinem eigenen Körper heraus agieren oder auch die Muskeln durch eigene Kraft bekommen. Aber Aerobic habe ich in den 80ern hier in Berlin auch gemacht. Und Sydney Rome ist, glaube ich, eine Schauspielerin gewesen. Oder
und,
so.
Und Sängerin auch.
Und Sängerin, okay. Jetzt auch nicht
wenn
so
ich
mein
mich nicht
Ding.
Irre, ehrlich gesagt.
Ich habe die da auch nie gesehen, aber die dieses Tanzstudio da war halt bekannt für Aerobic. Mhm. Und wenn ich mich recht entsinne, war das auch Hardcore. Ne? Also du kamst dahin und dann wurde die Tür hinter dir zugeschlossen. Mhm. Dann warst du da zu 30 Leuten oder so. Mhm. Kein Fenster war offen. Und dann kam diese unsäglich laute, schreckliche Musik. Und da vorne turnte irgendwie eine oder einer die ganze Zeit wie so ein Flummi vor dir her und du musstest mitmachen. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so geschwitzt. Ne? Bei jeder Drehung wurdest du auch nass von dem Schweiß der Leute neben dir. Also es war, danach hattest du wie so ein Herzkasper. Aber da war ich 20 oder so, deswegen konnte ich das.
Aber es gab ja Anfang der 80er oder im Laufe der 80er tatsächlich ja so einen richtigen Hype, was so Filme um Aerobic, Jazzdance, Ballett, Performing Arts und so angeht. Genau, es gab Fame 1980, dann Flashdance 83.
Ja, fand ich auch toll.
Und dann Perfect mit Jamie Lee Curtis und John Travolta schon wieder. Und
habe ich verpasst.
Und A Chorus Line, die sind beide von 85. Mhm. Also du hast die Filme gesehen? War das so deine Welt? War das sowas, wo du dachtest so, boah.
Scheiße, ich dachte, wir reden über Hardrock, jetzt muss ich hier.
Ja, nee, da kommen wir auf jeden Fall hin, keine Sorge, aber ich will schon gern mit dir durchs ganze Leben reisen.
Durchs ganze Leben, okay, ja, also habe ich alle gesehen.
Ja.
Fand ich auch gut. Naja, Flashdance fanden alle toll. Fame fand ich richtig toll. Ich glaube, es. Ja.
Mit der fantastischen Jennifer. Nee, Beals. Flashdance war Jennifer Beals. Ne?
Ja, wobei, ich ging aus dem Kino raus und habe gleich zu meinen Freunden gesagt, die hat nicht getanzt. Und die alle so, hä? Und ich so, das war nicht die. Die gespielt hat, war nicht die Tänzerin. Das habe ich gesehen. Also, das sieht man als quasi Bewegungsprofi, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Ist mir das sofort damals aufgefallen.
Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, du würdest gerne über Hardrock endlich reden.
Ach so, aber wenn du schon bei Chorus Line warst, ich habe damals mir auch manche Musicals angeguckt und fand die auch zum Teil gut.
Ja.
Heute würde ich Pickel kriegen bei Musicals. Ich weiß nicht, man verändert sich halt schon im Leben.
Weil das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen, ob dir so diese musikalische Welt, die mit diesen Filmen zusammenhängt, überhaupt irgendwas gegeben hat.
Nein.
Oder ob du grundsätzlich eher nur die sportliche Komponente dann daran interessant fandest. Du warst damals Teenagerin in den 70ern und 80ern und hast du davon, oder halt Anfang der 80er noch, hast du davon profitiert, was so Frankfurt zu bieten hatte? Also ich nehme mal an, dass du dorthin fahren konntest ohne größere Probleme.
Ja, wieso noch nicht?
Ja.
Also wie gesagt, man konnte ja auch mit 15, 16 schon ausgehen als Mädchen. Nie hat dich einer gefragt, oder als Junge auch, nach deinem Ausweis. Ich hatte einen Mokik, so eine Zündapp, 50er Zündapp.
Okay. Ja.
Muckig, nicht Mofa, ne? Mhm. Du kennst dich mit sowas nicht aus. Ja,
ich
ja.
Mich mit
aber,
sowas nicht aus.
Aber die richtigen Rocker, die vielleicht die Sendung hören, wissen schon den Unterschied zwischen Mofa und Muckig und dann Motorrad. Genau, ich hatte also schon mit 16 ein Muckig, eine 50er Zündapp. Und zum Teil bin ich sogar bis nach Frankfurt gefahren, hier aus dem Taunus, weil ich ja sonst nicht mehr nach Hause gekommen wäre in der Nacht.
Ja, klar.
Und dann war ich da halt so in den Diskos oder so, sagte man ja damals noch, und nicht Clubs. Mein Ballett, wo ich ja, da war ich ja bis ich 20 war oder älter, also habe ich ja wirklich Jahrzehnte gemacht, war über dem Singkasten. Der Singkasten war so ein Venue, wo auch Bands auftraten. Das fand ich immer ganz toll, wenn ich dann schon rund, also wenn ich Schluss hatte mit dem Tanz, modernen Tanz, Ballett und so, dann standen da oft schon so Trauben von Menschen. Und dann habe ich gefragt, wer spielt denn da heute? Und dann haben die gesagt, Flatsch, ja. Flatsch war waren die Vorgänger von den Rodger Monotones. Die waren total in damals. Und dann kannte ich das natürlich alles nicht. Ja. Aber es war für mich so eine fremde, aufregende Welt, diese älteren Typen, sauselig, rauchend, Jeansjacken, irgendwie geil.
Ja.
Aber ich war halt noch ein Ballettmädchen.
Ja. Du hattest tatsächlich mal einen Auftritt in diesem Singkasten als Backing-Sängerin, wo du aber nur den Refrain mitsingen musstest. Wie ist es dazu gekommen?
Ach, und Keyboard spielen.
Ach, Keyboard auch.
Ja, aber ich konnte Klavier.
Genau. Das habe ich ausgelassen. Aufs Klavier wäre ich noch, wollte ich eigentlich noch vorher eingehen, aber da du gerade den Singkasten erwähnt hattest, dachte ich, reden wir kurz über deinen Auftritt im Singkasten.
Ja gut, aber da haben wir jetzt schon einen Sprung gemacht. Mhm. Auch nicht unbedingt einen rühmlichen für mich. Ich war auf einer Party mit, ach, was weiß ich, wie alt ich war, keine Ahnung. Und dann hat mich da so ein Typ angesprochen und meinte, du hast ja so eine Stimme wie Nena. Das habe ich damals schon öfter gehört. Und dann meinte er, ob ich singen kann. Ich so, ja, glaub schon, weiß ich nicht. Also, halt so, wie man halt so singt. Und dann meinte er sei Musikproduzent. Guter Vortrag. Und ich könnte doch mal, wir könnten uns doch mal treffen. Aber habe ich das gemacht und dann sollte ich ihm irgendwie vorsingen. Und dann habe ich da, weiß nicht, irgendwie rumgesungen. Und dann mein Herr, das klingt doch gut und so. Und komm, wir machen mal eine Platte oder eine Single. Und dann haben wir eine Single gemacht. Und wie war das denn? Also und dann, durch ihn kam das auch mit diesem Auftritt für eine Band, von der, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Die brauchten jedenfalls für ihren Auftritt irgendwie, jetzt würde ich mal sagen, so eine schmückende Blondine, die irgendwie, die das irgendwie alles belebt. Und dann haben sie mich gefragt, dafür habe ich Geld bekommen. Dann habe ich das gemacht. Aber die Single wurde auch mal im Hessischen Rundfunk gespielt. Und da wurde ich zum Interview eingeladen. Und mit diesem Moderator, der mich da moderiert hat, habe ich mich unterhalten, weil ich so da saß und dachte, scheiße, ich werde gerade Krankengymnastin und ich glaube, ich würde hier viel lieber beim Radio arbeiten.
Ja.
Da kam dieser Abba-the-Movie-Moment wahrscheinlich raus. Und dann habe ich mich mit dem so verabredet.
Ja.
Und dann waren wir auch mal zusammen aus und dann waren wir auch mal bei ihm zu Hause und da habe ich seine Plattensammlung gesehen. Und ich dachte schon, ich hätte eine große, so für, jedenfalls im Vergleich zu allen meinen Freundinnen und meinem Bruder, der ein Popper war, hatte ich schon damals viele Platten.
Ja.
Aber der hatte ja seine ganze Bude voll. Und dann saß ich da und dachte so, scheiße, das will ich auch.
Ja.
Und wir haben uns so eine Zeit lang öfter mal getroffen und das, was er mir später erzählt hat, ich konnte mich nicht mehr erinnern, er hatte immer so eine Sendung abends im Hessischen Rundfunk und dann hat er gesagt, ich wäre dann immer aufgestanden und an seinen Plattenregalen langgegangen und hätte ihm die ganzen Platten rausgezogen, die er spielen soll. Und hätte ihm Listen über Listen geschrieben, was er für Songs spielen soll. Da war er dann schon so immer überrascht, was ich alles so weiß.
Ja.
Also ich kann mich nicht erinnern, aber also es war dann irgendwie Schicksal, ne? Also ich habe die Krankengymnastik zu Ende gemacht, weil was man anfängt, soll man ja auch zu Ende machen. Aber danach wusste ich, ich gehe zum Radio. Aber ich will auch so viele Platten haben.
Wie wichtig war denn das Medium Radio für dich eigentlich? Weil
absolut.
Das war ja für dich schon wahrscheinlich ein wichtiger Empfänger, um überhaupt in Kontakt zu treten mit Musik, die dich interessiert, weil deine Eltern ja eben meist nur Klassik gehört haben.
Und es gab keinen Fernseher.
Ja.
Also ich habe eigentlich nur Radio gehört.
britisches Radio?
Nee.
Oder amerikanisches Radio?
Nee. Es gab, ach nee, das war ganz schlimm. Du konntest in Hessen AFN empfangen, aber das war so eine Easy-Listening-Station. Ne?
Okay.
Ganz schlimme, cheesy Musik haben die gespielt. Gut, also Radio war total wichtig für mich. Also es war so, ich hatte aber halt, coole Musik habe ich jetzt nicht unbedingt hören können. Ne? Also es gab halt so eine internationale Hitparade mit Werner Reinke. Das habe ich schon immer sehr verfolgt und mitgeschrieben und so und die Punkte vergeben. Also so im Nachhinein weiß ich, dass es eigentlich fast immer so ein Jungsding war.
Hast du auch so mit einem Tape-Recorder am Radio gesessen und Songs mitgeschnitten und dich immer geärgert, wenn die ModeratorInnen drüber gelabert haben?
Also ich wusste ganz lange nicht, dass es Überspielkabel gibt. Mhm. Weil mein großer Bruder, der hat sich eigentlich nicht besonders für Musik interessiert. Der war halt so ein Popper, der ist immer in so Diskos gegangen, in die ich nicht gegangen wäre mit schlechter Musik, aber also es hat ziemlich lang gedauert, bis mir irgendwann mal jemand erzählt hat, es gibt Überspielkabel. Ne? Du musst nicht dann ein Schild an deine Zimmertür hängen.
Nicht eintreten.
Genau. nee, das war mir egal, ob die da drüber geredet haben. Mhm. Also das Hauptsache, ich hatte das Stück Musik. Ich habe tausende von Kassetten aufgenommen. Ich habe zum Teil auch noch welche zu Hause.
Ja, tatsächlich.
Höre ich aber nicht mehr an. Aber die sind immer mit umgezogen, weil aus nostalgischen Gründen irgendwie.
Wenn der Platz da ist, um sie zu deponieren, dann geht das ja. Ich wollte nochmal zu den 80ern zurückkommen und mich da auch gar nicht lange aufhalten, weil du ja...
Für dich ist das ja exotisch, weil da warst du ja noch gar nicht auf der Welt.
Ja, da war ich schon auf der Welt, da war ich nur relativ klein, aber so NDW-Kassetten sind somit das Erste, was ich halt gehört habe tatsächlich. Es ist so, dass du 16 bist, als die 80er einsetzen. Und das ist ja ein Alter, in dem die musikalische Sozialisation ja meist eher stark, denn minder stark ausgeprägt ist, und sondern eher an Fahrt gewinnt. Und naja, in den 80ern kommen eben auch Punk, der dann zu Post-Punk wird, und Wave und NDW und Phil Collins, E-Drums, Saxophon und so weiter. Aber wie sehr warst du denn Kind dieser Zeit oder eine junge Frau dieser Zeit? War da schon was dabei, was dich interessiert hat? Oder hast du in Anführungsstrichen 80er-Musik kategorisch abgelehnt, weil du schon Classic-Rock-Fan warst?
Nee, das ist ja die Musik, die im Radio läuft, ne?
Naja.
Also, und Punk lief nicht im Radio. Hm. Ich hatte nicht viel Berührung mit Punk. Ja, ich hatte In the Air Tonight von Phil Collins wegen des Schlagzeugeinsatzes auf einer Kassette tausendmal hintereinander. Habe ich immer nur dieses eine Lied gehört. Das Album habe ich auch, Face Value, habe ich auch immer noch. Also ja, ich bin dann, habe schon diese Musik gehört, aber es gab immer noch so ganz okaye Musik und dann aber Musik, wo man Pickel bekam von. Wie Spandau Ballet zum Beispiel.
Ja, du warst halt auch damals, du bist ja dann, wann bist du genau nach Berlin gegangen eigentlich?
Glaub 88.
Mhm. Na gut, das heißt, du hast so die klassischen 80er Jahre Berlin, diese Oase, diese Post-Punk-Wave-Oase eigentlich gar nicht.
Das weiß ich alles nur durch meinen späteren Mann, ne? Hagen, der Hagen Liebing, also der Incredible Hagen von den Ärzten, der war ja ein echter Berliner und Punk. Und genau diese ganzen Geschichten mit dem Risiko und so und was jetzt Geschichtsklitterung ist und was wirklich wahr ist, das habe ich dann eher durch ihn kennengelernt. Aber ich habe damit gar nichts zu tun.
Über Hagen möchte ich natürlich gerne nachher nochmal kurz reden, aber tatsächlich verbindet dich die Hörerschaft von Radio 1 ja mit Rockmusik. Und das ist das, was halt eben auch in deiner Radio Fair, also größtenteils eben lief. Und und darauf möchte ich natürlich später zu sprechen kommen, auf die Sendung, ganz wichtig, klar. Aber ich möchte jetzt erstmal darauf hinweisen, dass sich bei deinem Musikgeschmack Anfang, Mitte der 80er ja auch etwas änderte. Das heißt, dein Ding war dann plötzlich tatsächlich Hardrock, also wobei... Vielleicht gar nicht so plötzlich, aber vielleicht war es ja auch ein schleichender Prozess, der dann so aufkam. Aber jedenfalls, genau, eine Band wie die Sensational Alex Harvey Band oder die Scorpions oder Whitesnake, die hielten Einzug in dein Leben. Wo kamen diese Bands her? Also wie ist dieser Sound?
Also das waren zwei Gründe. Das eine habe ich ja schon gesagt, das war dieser Club da auf dem Land, ne, wo halt so Rockmusik lief. Und das andere war dann mein erster Freund. Mhm. Ich war 16, der war 21. Der hatte eine Suzuki Katana. Also der war Motorradfahrer.
Ja. Motorradrocker.
Ich hatte damals ja noch halt meinen Muckig.
Ja.
Und der hatte alle Platten von den Scorpions.
Aha.
Dann stand er ganz extrem auf, warte mal, wie heißt die Band? Seine Mutter hat ihm sogar einen Pullover gestrickt. Saxon, mit dem S von
ja.
Saxon.
Ja.
ja, der war so ein, sehr mochte solche Bands. Und ja. Dann mochte ich die auch, weil ich mochte ja ihn.
Ja.
So einfach.
Ja, und dann habt ihr bei ihm im Jugendzimmer gesessen.
Der hat auch ein Schlagzeug in seinem Zimmer. Wir haben nicht viel gesessen, eher gelegen.
Ja. Aha. Und laut Musik gehört.
genau.
Das hast du vorhin schon angedeutet, du hast einen ziemlichen Narren an der Sensational Alex Harvey Band gefressen. Und Harvey war ein schottischer Sänger, der sich mit einer gar nicht so erfolgreichen Band namens Tearguest zusammengetan hat. Und ab 1972 veröffentlichte die Band dann Alben. Und auf dem zweiten, Next von 73, da ist eben dieser Song The Faith Healer, den du in der Disco gehört hast bei dem DJ. Und was ist so für dich so dieses Besondere an dem Song? Ich habe den jetzt schon häufig gehört und ich weiß, dass der einen ganz großen Stellenwert bei vielen Leuten einnimmt oder gerade so eine Art Kultstatus hat. Er geht über 7 Minuten, er fängt ganz ruhig, fast schon ja so mit so Synthesizern und so an, so beschwörend. Und ich kann es nicht so ganz nachempfinden.
Ach du grober Klotz, Jan.
Ja, das tut mir so leid.
Weißt du, das Lied ist... Es ist ja, es ist bedrohlich.
Ja.
Das ist zum Beispiel wichtig für mich.
Ja, ich mag Musik, viel Atmosphäre.
Die irgendwie, die muss jetzt nicht wie aus einem Horrorfilm sein, aber die muss schon aufregend sein.
Hm.
Sein Gesang ist unglaublich erotisch.
Mhm.
Mhm. Also vielleicht kann das Ian Gillan in Child of Time noch toppen. Durch seine spitzen Schreie.
Ja.
Aber die hat Alex Harvey gar nicht nötig. Also, und dann hat es halt diesen Höhepunkt. Also da müsste ich jetzt nochmal eine kleine Brücke zu Phil Collins in die Erde einschlagen.
Ja, bitte.
Weil wenn ein Musikstück auf so einen Höhepunkt so lange hinsteuert, ja. ist es halt wie Sex. Mhm. Es ist so ein ganz langes Vorspiel und dann kommt die Eruption.
Mhm.
Van Halen muss ich sofort denken. Bei
Eruption.
Genau.
Ja.
Und dann kommt halt dieser Höhepunkt und wenn du ein Tänzer bist, dann ist es total dankbar, auf so ein Lied zu tanzen. Ne?
Ja.
Weil du kannst ausdrucksmäßig so viel so reinlegen. Du kannst so schön langsam anfangen. Und dann kannst du irgendwann so total ausflippen. Ah, das ist einfach...
Ja.
Und wenn du das oft im Leben gemacht hast, in so einer schönen Zeit, wo du sorglos bist, weil du musst kein Geld verdienen und du kannst immer nur ausgehen. Und und die Schule ist halt so irgendwie unwichtig. Ich denke mir, dann hat es so sehr viel positive Konnotationen und deswegen mögen das vielleicht so viele Leute.
Geht's dir bei A Whole Lotta Love dann auch so, der ja quasi also so ein sinnbildlicher Orgasmus, der dann da durchexerziert wird musikalisch?
Ja, Migrant Song auch. Also Led Zeppelin, weil ich meine, Robert Plant ist halt auch so ein erotischer Mensch, ne?
Mhm.
Also so wie der singt.
Mhm.
Also der toppt natürlich auch noch Ian Gillan, ist ja klar. Aber ja, genau, bei den Liedern geht es auch. Also eigentlich bei allen Liedern, die gut sind aus den frühen 70ern, stellt sich dasselbe Gefühl ein.
Ja. Aber mal abgesehen von dem Hardrock-Einschlag, der so mit deinem ersten Freund kam, bist du großer Fan von Classic Rock und Psychedelic Rock und Garage Rock und so weiter. Hat diese Vorliebe einen bestimmten Ursprung? Kannst du das irgendwie so zurückverfolgen, dass du sagst, so da fing das für mich an, das fühlte sich richtig für mich an?
Naja, habe ich das jetzt nicht schon erklärt?
Naja, aber das so...
Ich weiß nicht, also ich für mich ist auch immer alles Rock. Also ich kenne schon auch die Genreunterschiede und ich glaube, ich bin auch so ein Sucker für Stoner Rock und für dieses Schleppende. Also lieber schleppend und langsam und irgendwie der Bass vibriert so in den Eingeweiden als so hektisch und schnell.
Hm.
Aber ich glaube, das ist vielleicht einfach, es hat ja dann auch irgendwann nichts mehr mit dem ersten Freund zu tun, weil den hat man ja auch nicht so lang.
Hm.
Das ist einfach, es ist dann deine Musik. Aber ich sah jetzt auch nie so aus, ne?
Ja.
Also man würde es mir nicht ansehen. Ich bin jetzt nicht so rockerbrautmäßig rumgelaufen oder so.
Ja. Du warst doch immer noch optisch das Ballettmädchen.
Weiß nicht, bin ich das?
Ich weiß es nicht.
Sag's mir, I don't know. Stimmt, ich ziehe immer sehr gerne noch Leggings an.
Du hast ja gewissenhafterweise deine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin.
Physiotherapeutin,
abgeschlossen und bist dann irgendwann nach Berlin zum Studium, um Germanistik und Theaterwissenschaften zu studieren.
Nee, das war ein bisschen anders. Also meine Eltern kommen ja eh aus Berlin.
Ach so.
Die sind dann halt nur, um Geld zu verdienen, in den 50ern nach Westdeutschland gegangen.
Ja.
Meine Oma und so, alle wohnten hier, die Verwandten.
Ja.
Und deswegen war es eigentlich für mich so irgendwie logisch, dass ich dann wieder nach Berlin gehe. Weil ich war da ja hier eh immer oft bei der Oma und so und es hat mir ja auch gefallen. War ein bisschen so gruselig und bedrohlich und die Mauer und alles so grau, das hat mir irgendwie gefallen. Und nach dieser Physiotherapie-Ausbildung muss man ein Jahr im Krankenhaus arbeiten, um die staatliche Anerkennung zu bekommen. Dann kannst du selber eine Praxis aufmachen.
Ja.
Und da habe ich mich in Berlin beworben und so habe ich dann erstmal ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet.
Mhm.
Und habe dann mich beworben beim Radio, weil das war ja mein Traum von damals, von der Platte.
Ja, das hast du da ja gespürt, genau.
Und dann hat sich keiner gemeldet. Und dann habe ich bei RIAS, es gab damals ja noch keine privaten, es gab nur RIAS und SFB. Und dann habe ich da angerufen, meinte so, ja, ich habe Ihnen doch eine Bewerbung geschickt, wieso haben Sie mich nicht genommen? Und dann lachten die und meinten so, wer sind Sie denn, was haben Sie denn studiert? Ich so, Krankengymnastik? Und die so, ja, dann studieren Sie mal was Ordentliches und melden sich wieder. Ich so, ach du Scheiße, was muss ich denn studieren? Und dann meinten die, ja, mindestens Germanistik.
Ja.
Naja, und dann habe ich eben Germanistik angefangen zu studieren und Theaterwissenschaften, weil ich ja durch meine hochkulturigen Eltern eigentlich permanent nur im Theater und im Ballett und im Konzerten saß. Ne? Wie gesagt, die kannten ja noch nicht mal Beatles und Stones.
Aber dafür ist tatsächlich Frankfurt ja auch eigentlich ganz gut ausgelegt, ne? So für Sinfonieorchester und Chöre und so.
Ach so, das? Naja, wir waren vor allen Dingen, also meine Eltern hatten überall Abonnements, ne? Also an der Oper, im Theater, am Oper und am Schauspiel in Frankfurt und in Wiesbaden und in Höchst in der Jahrhunderthalle, wo immer die ganzen Gastspiele waren von den ganzen Ballettkompanies und so. Ja, also da fühlte ich mich jedenfalls relativ sicher auf dem Gebiet.
Ja.
Das tue ich ja auch immer noch. Ich gehe auch gerne ins Theater. Und deswegen habe ich auch Theaterwissenschaften. Und dann habe ich das Grundstudium gemacht und wusste, danach kann ich mich wieder beim Sender bewerben.
Mhm.
Und dann haben sie mich auch genommen beim SFB als Praktikantin nach dem Grundstudium.
Das war 1989.
Ja, und dann fiel die Mauer und dann brauchten sie Leute. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich jetzt weiter studiere, ist es ziemlich dumm von mir, weil ständig guckt ein Redakteur vom Schreibtisch hoch und fragt, wer kann denn mal? Ach du stehst ja da gerade.
Ja.
Ja, und dann habe ich nicht zu Ende studiert.
Ja, eben, also ich stelle mir das vor, dass das relativ aufregend war. Ich meine, du warst zu dem Zeitpunkt 25, du bist Studentin in Berlin, die Grenze nach Ostberlin ist offen. Der eiserne Vorhang schwindet. Und du warst damals Reporterin oder wurdest zur Reporterin gemacht, aber war das nicht zwangsläufig das, warum du beim Radio angefangen hast, oder? Also, weil du warst doch eigentlich diejenige, die die Platten auflegen wollte und die Musik spielen wollte für die Leute.
Ja, aber da kam ich nicht ran. Ne? Überhaupt die Musikredaktion, das war nur Männer, nur Typen, die haben mich nicht rangelassen.
Ja.
Also sogar da galtst du als Frau schon als du hast keine Ahnung.
Ja.
Und wenn du dann auch noch blond bist und ich kann nichts dafür, das ist Naturfarbe, warum soll ich mir meine Haare färben?
Ja.
Also blond und Frau, no go in der Musikszene damals, also oder in der Musikredaktion. Deswegen musste ich dann erstmal Filmkritiken machen, weil Rainer Veit hieß der, der hat mich das machen lassen und da kannte ich mich ja auch ganz gut aus. Ich hatte auch Filmkritik in meinem Studium und so gemacht. Und dann bin ich eigentlich über Filmkritiken und über Beiträge irgendwie halt zäh dran geblieben, bis ich dann irgendwann mal auch moderieren durfte. Sonntag früh von 4 bis 7 oder so.
Sonntag früh von 4 bis 7?
Ja, Sendung hieß 4 zu früh.
Boah, das ist ja aber eine Unzeit.
Ja, ist nicht mehr, war nicht so aber leicht
bist
damals.
Bist du als junge Frau, die dann auch im Zweifel dann die Nacht von Samstag auf Sonntag gefeiert hat und dann halt ab in den Sender und dann die Sendung geschmissen?
Genau.
Ja.
So hat mich Hagen noch kennengelernt. Oh, ich muss jetzt aber mal schnell in den Sender. Ja. Es ist schon 3:30. Ja. Ja.
Ähm, 1990, genau, da wanderst du weiter zu Radio, sagt man Radio for You? Ja, schon.
So, ne? Hieß das, ne? Ja, das war ja die Jugendwelle des, des SFB.
Ja, genau, dann 92 geht es zum ORB und da hilfst du dann mit, das Jugendradio Fritz aufzubauen, was ja direkt hier nebenan ist. Eine bewegte Zeit eigentlich.
Ja, war schön, war spannend. Was soll ich sagen?
aber hattest du dann, also so, genau, eigentlich wollte ich jetzt an dieser Stelle auch mal endlich zu Hagen kommen, denn den hast du Anfang der 90er kennengelernt. Der ist
91.
Der ist Musiker und Journalist.
Weißt du, wo ich ihn kennengelernt habe?
Nee.
Ist eigentlich in deiner Sendung recht lustig. Bei der Eröffnung des Hardrock-Cafés in der Meinecke-Straße in Berlin. Und da waren die Scorpions an dem Abend da. Die haben das Hardrock-Café eröffnet. Und Klaus Meine wollte eine Gitarre an der Wand so zerschellen lassen. Ne? So wie bei Schiffen irgendwie die Sektflasche. Ja. Und er hat es nicht geschafft. War zu schwach.
Das ist ja auch ein kleiner Mann. Und er ist ja nicht mal Gitarrist. Er weiß doch gar nicht, mit Gitarren umzugehen.
Das war schon lustig. Da sah ich dann diesen Typen stehen und dachte so, wow, that's the man.
Ja.
Und dann habe ich immer alle gefragt, wer ist denn das, wer ist denn das? Und dann meinte irgendjemand einer, das ist doch der von den Ärzten. Und ich so, die Ärzte? Aber da ist doch nur dieser Blonde und der andere mit dem Krähennest auf dem Kopf. Ich konnte mich gar nicht an den Dritten erinnern. Ja. Weil die Ärzte waren immer so eine Teenie-Band für mich. Ja. Ne? Wir hatten so in meinem Kosmos nichts groß. Naja, aber irgendwann habe ich dann jemanden gefunden, der ihn kannte und habe mich da vorstellen lassen.
Ja. Und Hagen, genau, wurde da The Incredible Hagen genannt, spielte von 86 bis 89 Bass. Und hat aber drumherum oder parallel ja noch in einigen anderen Bands gespielt, nämlich Popgruppe Freundschaft und Rubber Beats und Chainsaw Hollies und die The Nirvana Devils. Und den hast du dann da kennengelernt. Was mich interessieren würde, ist, was hat euch letztendlich zusammengeschweißt? Ist das die Tatsache, dass ihr beide große Musikfans seid? Oder auch, dass ihr beide obendrein als Musikjournalisten auch gearbeitet habt?
Mhm. Ja, es war die körperliche Anziehung.
So, na gut.
Naja, das stand ja schon mal vor allem. Dass das so lustig war. Mhm. Aber natürlich, also es ist schon toll, wenn man so eine Passion hat, ne, die Musik heißt, wenn man sich da austauschen kann. Also man braucht schon irgendwie Gemeinsamkeiten.
Ja.
Also jetzt ist er ja schon 6 Jahre tot und ich lebe trotzdem weiter und lerne auch Menschen kennen, die keine Ahnung von Musik haben. Männliche Menschen und finde die vielleicht auch nett. Aber also das war schon, wenn du so einen quasi intuitiven Austausch hast oder du gehst auf ein Konzert, also ich kann es mir, stell es mir komisch vor, ich bin auf einem Konzert, was vielleicht richtig schlecht ist und der, mit dem ich da bin und den ich toll finde, der sagt, das ist ja das Tollste, was ich jetzt hier erlebt habe. Und dann denke ich so, scheiße, der hat ja gar keine Ahnung.
Das funktioniert nicht.
Oder? Ich weiß nicht. Ja. Aber vielleicht hat er andere Vorzüge. Aber es ist, es war schon toll, dass wir uns so gegenseitig befruchten konnten, obwohl er mich eigentlich befruchtet hat, weil ich habe ja 2 Kinder bekommen von ihm.
Gab es denn auch manchmal so hitzige Streits bei euch? Also so, welche Bands toll sind und welche nicht und so? Also dass ihr da so, die findest du gut, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier, hör dir mal die an, die sind doch nur von denen und denen beeinflusst und so.
Ja, also nicht hitzig, aber wir haben uns gegenseitig unsere Kosmosse, ist das der richtige Plural?
Kosmen,
ja, wahrscheinlich. Ja. Danke.
Ja.
Eröffnet.
Das muss ich einer Hessenerin hier erklären.
Also er hatte ja auch so ein ganz großes Fable für Country oder Americana.
Mhm.
Und das war für mich so eher irgendwie, da musste ich mich so ein bisschen reinfuchsen, aber aber wenn der Mensch, den du liebst, total begeistert ist von, jetzt Beispiel Lucinda Williams, dann willst du das ja verstehen.
Ja.
Und wenn du es lange genug hörst und dir quasi mitkriegst, warum, die Gründe, dann findest du es auch irgendwann gut. Und ich glaube, ich habe bei ihm vielleicht auch eher so ein paar so Industrial-Sachen eröffnet. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob er war dann auch irgendwann Rammstein-Fan. Genau. Also ich denke mir so, gegenseitig haben wir uns, aber wir haben uns dann nicht gestritten, sondern eigentlich hat jeder mal versucht zu verstehen, warum der andere das jetzt gut findet. Geholfen hat natürlich, dass wir beide keinen Jazz mögen. Also ich meine, weil das werde ich in meinem Leben nicht mehr gut finden. Ja. Muss ich ja auch nicht. Nee. Ich glaube, das ist irgendwie, da kann ich auch nicht drauf tanzen.
Ja.
Es ist einfach für meinen Körper unschöne Musik.
Ja.
Wobei manches jetzt noch geht, also da gibt es Jazz, ist so weit gefächert, aber halt so, weißt schon, den so experimental Jazz-Kram, so, oder auch so Frühschoppen-Jazz geht auch gar nicht und es ging bei ihm auch nicht.
Das ist jetzt ein bisschen plakativ gefragt, aber hat das auch einen Reiz auf dich ausgeübt, dass er Musiker war und in verschiedenen Bands war und damit ja auch so ein bisschen so eine, naja, so eine Berliner Musiker-Ikone oder so?
Weil ich wusste ja nicht, dass er bei den Ärzten war. Er war es zu der Zeit ja auch nicht.
Also ich rede jetzt auch gar nicht, also grundsätzlich, sondern eben auch.
Du willst abklopfen, ob wir hier so ein Groupie gehen.
Nee, das meine ich nicht, sondern dass du das einfach halt dachtest, ach, das ist schon toll. Dann kann der ja mal mit seiner Gitarre bei mir auf dem Sofa mir ein Ständchen spielen oder so.
Er hat ja Bass gespielt, er hat also niemals mit der Gitarre.
Niemals.
Also er hatte auch Gitarren, aber nö, hat er eigentlich nie gemacht.
Okay.
Er war ja kein Musiker mehr, als ich ihn kennenlernte. Ne? Er war dann Journalist. Und er hatte auch damit abgeschlossen.
Ja.
Also ich glaube, das ist auch toll für mich gewesen, weil wenn du mit einem Musiker zusammen bist, der Musiker ist, dann geht er ständig auf Tour, dann ist er ständig betrunken, dann kann er sich nicht erwehren, wenn die anderen über ihn herfallen, die anderen Frauen.
Nee.
Also ich glaube, da musst du als Frau dann schon so ein bisschen so ein dickes Fell haben, um das so auszuhalten. Dann kriegst du Kinder und er ist nie da.
Ja.
Also für mich wäre das jetzt nichts gewesen. Also weil ich möchte auch keine alleinerziehende Mutter sein. Also wenn, er musste sich alles teilen mit mir, also auch den Haushalt und so. Wir haben eine super gleichberechtigte Beziehung geführt. Und ich glaube, das würde mit einem Musiker nicht gehen. Also deswegen war es mein Glück, dass er es dann nicht mehr war.
1994, glaube ich, kommt euer Sohn auf die Welt, ne?
Ja.
Der Campbell. Und am 10. März 95, da wird der Musiksender VH1 Deutschland gestartet. Und der spricht im Gegensatz zum Muttersender MTV ja so eine ältere Zielgruppe an. Und da bist du dabei, also zumindest für 2 Jahre und wechselst dann tatsächlich ja das Medium. Ich weiß nicht, ob du parallel noch Radio gemacht hast, jedenfalls.
Wurde eingestellt, VH1, ne?
Ja.
Konnte nicht Fuß fassen in Deutschland.
Aber es wurde ja auch erst 2001 tatsächlich eingestellt. Du bist 1997.
Aber die ganzen Moderatoren, ich glaube, dann war es irgendwann jahrelang nur noch so ein Abspiel-Clip-Sender.
Ja, das kann gut sein. Aber du warst auf jeden Fall anfänglich oder 2 Jahre da und du hast so eine tägliche Musik-Talk-Sendung, Café VH1.
Genau, wir waren immer in anderen Cafés und dann hatte ich so Gäste.
Und hat dir das Spaß gemacht?
Und die Hitparade habe ich auch moderiert.
Aber hat dir das Spaß gemacht? War das irgendwie cooler quasi, weil das weniger anonym war als im Radio?
Nee. Weil es super schrecklich, finde ich, für Fernsehen was zu machen, vielleicht auch für Film, weil du wartest immer so viel.
Ja.
Also es ist ja, der Look ist total wichtig, ne? Du wirst ewig geschminkt, dann musst dich auch ständig immer die Klamotten wechseln.
Ja.
Und dann ist die Ausleuchtung wichtig und so. Also das ist quasi alles, was im Radio Spaß macht, nämlich jetzt gleich einfach was machen, geht da ja nicht. Also das ist dann schon, aber es wird halt sehr gut bezahlt. Und
war das, was dich dazu hingerissen hat, das zu machen? Oder war das auch so, ach, mal gucken, vielleicht wird es ja cool.
Ja, ich hatte ein Baby und ich konnte quasi einen Tag mit Übernachtung, also quasi 1,5 Tage nach Hamburg fahren und in der Woche. Und ich konnte davon gut leben.
Ja.
Also ich meine, von 1,5 Tagen in der Woche arbeiten.
Ja.
Quasi Kinder und Freund kümmern.
Das ist nicht schlecht. Damals gab es noch Geld.
Ja, also das hat auch schon Spaß gemacht.
Ja.
Ne? Aber Ja, also ich fand die Betonung auf die Optik, mhm, auf die Wichtigkeit der Optik, die so in den Vordergrund rückt, es ist eigentlich völlig egal, was du sagst. Und wenn der Inhalt noch so toll ist, danach sagen alle nur, oh, du hattest aber da so ein komisches Pink an oder so. Ja, ja, so.
Ja. Ja. Du bist auf jeden Fall 97 da weg. Und tatsächlich wurde 97 ja eben auch Radio 1, mhm, aus der Taufe gehoben. Und da bist du ab dem Start dabei. Mhm. Wie lange hat das denn gedauert, bis du dann tatsächlich deine Sendung Radio Affair machen durftest?
Von Anfang an, glaube ich.
Ja. Mhm. Das heißt, du warst eigentlich, wenn man so will, 97 endlich an dem Ziel, endlich diese eine Sendung, der du ganz und gar deinen musikalischen Stempel, mhm, aufdrücken kannst.
Genau.
Wie hat sich das angefühlt, wenn du jetzt mal so da zurückdenkst?
Schön, weil endlich konnte ich ja die ganzen Platten auch mal benutzen. Mhm. Also ja, für eine, ja, amorphe Masse, ja, von vielleicht Tausenden von Hörern oder auch nur einem, man weiß es ja nicht, aber man sendet was raus in den Äther und freut und denkt, die Welt findet es spannend.
Und das Radiomachen war zu der Zeit natürlich auch noch etwas haptischer, physischer, weil du eben mit LPs und CDs wahrscheinlich, mhm, aufgelegt hast, weil noch nicht alles irgendwie digital in einem System drin ist und so.
Genau, also ich hab auch, wenn ich später mal DJ war, im Club oder so, habe ich immer nur mit CDs aufgelegt.
Ja. Mhm. Da möchte ich auch nachher gerne nochmal drüber reden. Ich möchte ganz gerne wissen, wo kommt eigentlich dieser Name Radio Affair her? Ich habe geguckt, ob es vielleicht einen Song gibt oder ein Album gibt, der so heißt, das so heißt, aber ich habe nichts gefunden.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also Affair, also ich meine, obwohl, ja, also Affair ist ja irgendwie was, ist ja eine Affäre. Also ja, was würdest du damit konnotieren?
Ich weiß nicht, dass die Leute eine Affäre mit dir haben, wenn sie deiner Sendung zuhören.
Ja, aber was ist eine Affäre? Was steht vordergründig, ist der Sinn einer Affäre vordergründig?
Sinnlichkeit, Ablenkung.
Sag mal das S-Wort.
Sex.
Ja, und das ist doch das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Also irgendwie
mit
so.
Mit Essen, Trinken und Musik.
Ja, aber eigentlich so, ist es nicht unser Zweck sogar?
Da könnte man jetzt.
Säugetiere?
Ja, das wahrscheinlich schon, ja.
Ja, und deswegen wollte ich es eher simpel halten und dachte, das passt.
Ja. Mhm. Okay. Woher kommt, in der Sendung, da hast du hauptsächlich Rockmusik gespielt und immer wieder halt älteren Classic Rock und auch Krautrock und Psychedelic und so
Krautrock
weiter. Aber eben auch Neues, also von Alternative bis Metal und Punk und sogar auch mal Hardcore, war alles Mögliche mit dabei. Mit welchem Konzept oder mit welchem roten Faden bist du an den Start gegangen? Was hattest du so für eine Idee von der Sendung im Kopf?
Dass man sie im Auto gerne hört, wenn man im Auto sitzt, dass man sich so frei fühlt und wie auf einem galoppierenden Pferd, auf einem Motorrad ohne Helm, im Auto im Manta mit dem Ellenbogen aus dem Fenster hängt, dass, wenn ich kein Thema gemacht habe, weil man kann ja Themen machen, ne? Was weiß ich, hochtönende Männerstimmen oder
das ist natürlich
eine
spezifische Angelegenheit.
Und dann quasi ordnet man die Lieder, die man auswählt, dem Thema unter.
Ja.
Habe ich kein Thema gemacht und mich dann so von einem zum anderen Song gehangelt. Ich wusste zum Beispiel, welche Lieder ich unbedingt in dieser Woche spielen will, die drei, die fünf. Und dann entweder ist dann der Beat so ähnlich und du kannst eine richtig geile Blende machen, weil Blenden, ich bin so ein Sucker für Blenden.
Ja.
Also Blenden stehen ganz weit oben. Also Lieder, die sich perfekt ineinander blenden lassen, dann hast du schon irgendwie den nächsten und dann weißt du, der Typ, der kommt aus Australien und da kommt doch auch Louis Tillett her und der hat was Neues. Also dann ergibt sich so eins aus dem anderen. Aber wem sage ich das? Du machst es ja genauso.
Ich denke, hoffe, ja. Ja. ein Markenzeichen deiner Sendung, das ist die lange Rille, in der du Longtrack spielst und eben die so, naja, das klassische Radioformat, also halt total sprengen. Mhm. Und tatsächlich kam die Idee, glaube ich, auch, als deine Tochter Ende der 90er zur Welt kam und du die Zeit dann nutzen musstest, um zu stillen, oder?
Genau, da sind Hagen und ich immer in den Sender gefahren, weil, und irgendwann hatte das Baby Hunger, und dann habe ich das gestillt. Und in der Zeit habe ich dann in Agada da Vida die lange Version, die richtige Version oder so aufgelegt. Daher kam das, da hieß es noch die langen Rillen zum Stillen. Aber Frau stillt ja jetzt nicht jahrelang. Ja. Deswegen habe ich es irgendwann aufgehört. Und dann haben aber die Hörer immer geschrieben, sie möchten so gern wieder die langen Rillen haben.
Achso, das wäre nämlich jetzt auch eine Anschlussfrage gewesen, ob die Hörerschaft damit klargekommen ist. Also da, weil man verlangt der Hörerschaft damit ja eigentlich was ab. Nämlich Geduld und man setzt voraus, dass die Hörerschaft eine lange Aufmerksamkeitsspanne mitbringt.
Aber ich meine, gerade so zum Beispiel Prog-Rock-Songs, die ja auch, da findet man ja viele längere drunter, da gibt es ja auch so viele Fans von, die ja sonst gar nicht bedient werden im Radio, ne? Von ihrem Geschmack. Also ich weiß nicht, ob ich so viel abverlangt habe, aber das muss, finde ich, auch, das ist ja beim Öffentlich-Rechtlichen deswegen schön, oder besonders bei Radio 1, beim RBB, ich muss jetzt nicht primär den Geschmack der Hörer in so einem Musikspecial bedienen, ne? Sondern da steht vielleicht dann der Bildungsfaktor hier so im Vordergrund, dass man denkt, es muss auch mal alles abgebildet werden, was es gibt, und nicht immer nur dieselben 10 Chartsongs und so. Also deswegen war mir das eigentlich egal, ob das anstrengend ist oder nicht.
Kannst du dich hier noch daran erinnern, was die längste Rille der Welt war? Entschuldigung, die längste Rille deiner Sendung war, dass du schamlos ausgenutzt, irgendwie so ein 35 Minuten Longtrack.
Also was ich nie gemacht habe, ist, es gibt ja hier, was weiß ich, Mike Patton oder so, macht eine ganze Plattenseite, einen Song. Das habe ich nicht gemacht. Das ist mir dann auch zu billig gewesen. Also musste schon irgendwie auch ein Song sein.
Ja.
Aber das weiß ich nicht mehr. Ich hatte aber mal einen holländischen Radiomacher zu Gast, der mich kontaktiert hat, der das Konzept in seiner Sendung übernommen hat, und die Sendung hieß dann nur De Längste Rille oder irgendwie. Ja. Und der hat dann nur so lange Riemen gespielt. Das fand ich süß. Der wusste sowas genau, wie lange der längste Song der Welt ist oder so. Aber
ist natürlich wenig Arbeit für ihn, weil seine Sendung letztendlich dann ja auch, wenn die 2 Stunden geht, aus 5 Songs bestehen könnte.
Ja, es war ein privates Radio, und ich glaube, der hat dann die 5 Moderationen vorher aufgenommen und hat es dann zusammengeschraubt digital und dann ist er gegangen.
Du hast die Sendung gelegentlich tatsächlich auch mit Gästen zusammen moderiert. Also da war zum Beispiel mal Thomas Götz, der Schlagzeuger von den Beatsticks, dabei, oder Alec Empire von Atari Teenage Riot oder Frank Z von Abwärts. Mit wem würdest du rückblickend betrachtet sagen, hast du am besten harmoniert? Mit wem hat das so am meisten Spaß gemacht? Oder
kann ich nicht mehr sagen.
Nee. Waren das viele, mit denen du zusammen moderiert hast oder das mal so zusammengestellt hast?
Naja, also ich habe die eigentlich als Gäste eingeladen und die haben dann auch Musik mitgebracht. So war das Konzept eher. Okay. Also ich meine, Arnim von den Beatsticks ist natürlich sweet. Ne?
Ja.
Mit dem macht es immer Spaß.
Ja.
Aber ich kann mich nicht, weißt du, das ist vielleicht auch so ein Problem von mir. Ich hänge nicht sehr an der Vergangenheit.
Ja.
Also ich kann dir auch nicht sagen, wie meine Lehrer in der Grundschule hießen. Manche wissen sowas. Ich weiß nichts. Also ich weiß vielleicht noch den Namen von meinem ersten Freund. Aber viel mehr, also es ist jetzt nicht so, dass ich alles verdränge, aber ich kann es dir nicht mehr sagen, welches jetzt. Also es gibt so Sachen, es gab so Sendungen, da hatte ich danach das Gefühl, das ist jetzt so irgendwie so, das besser wird es jetzt nicht mehr. Ne? Das war jetzt eine echt geile Sendung. Also zum Beispiel mit den Beatsteaks hatte ich mal eine Sendung gemacht, so eine Radio Affair, wo ich dann auch Volker Ludwig eingeladen habe vom Gripstheater, der Hey Du geschrieben hat. Und die hatten den noch nie kennengelernt.
Ja.
Und er hat sich dann auch gleich beklagt, dass er eigentlich nie Tantiemen bekommen hat, obwohl die einen Hit von seinem Song gehabt haben und so. Also es war so total lustig. Das danach, ich weiß noch, dass ich nach dieser Sendung das Gefühl hatte, das war jetzt so eine der besten, die ich jemals gemacht habe.
Ja.
Ah, oder die mit Trent Reznor, das war auch toll, weil der war so ehrlich, aber auch die ganze Zeit so ein bisschen bedrohlich. Also der hat mich immer so ganz, ganz scharf angeguckt. Und ich hatte das Gefühl, da laufen irgendwie so 5 weitere Gespräche, Kommunikation ab auf irgendwelchen anderen Ebenen.
Ja.
Also es war auch so eine Anmachebene vielleicht dabei.
Ja.
Aber es war so, es hatte so ganz viele Layer, das Interview. Und ich habe das Gefühl, wo wir da oben drüber redeten, also das Thema, war es eigentlich gar nicht. Es lief irgendwie, es ist Wahnsinn, da waren so Vibes irgendwie, die waren echt krass. Also, aber anders zum Beispiel Matthew Bellamy von Muse ist auch ein toller Gesprächspartner gewesen.
Hm.
Auch ganz, ganz scharf, ne? Ganz sharp, ganz schnell denkend. Und wenn überhaupt jemand so drauf steht, auf Witzigkeit oder mal so auf eine kleine Zweideutigkeit, ne? Ist ja im Deutsch, die Deutschen sind da ja immer so ein bisschen, wahrscheinlich habe ich jetzt in deiner Sendung auch schon viel zu viel über Penisse und Sex geredet, die denken alle, ich wäre irgendwie jetzt so sexversessen, aber bin ich gar nicht, ich habe einfach nur meinen Spaß und mache Witzchen, ne? Aber das ist oft dann bei Deutschen jetzt nicht so, kommt es nicht so gut an, aber so bei Leuten wie Trent Reznor da kam es sehr gut an. Also dann merkst du auch so, dann haben die ihren Spaß und dann schaukelt sich das so hoch. Ach, es gab viele Höhepunkte.
Ja, du hast viele Musiker in deiner Laufbahn, glaube ich, auch getroffen für das ein oder andere Interview. Und eine Sache, worüber dann auf Radio 1 dann auch das immer wieder mal auch zur Sprache kam, gerade auch als derjenige nämlich von uns gegangen ist, war David Bowie, ne? Mit dem du...
Den habe ich aber nicht auf Radio 1 interviewt.
Ja,
den habe ich bei VH1.
Okay.
Der war bei der, bei
VH1
bei der Eröffnung. Ja, also es war abends auf der Bühne.
Ja.
Duran Duran waren leider auch da.
Eine der 80er-Bands, die du nicht magst.
Ja, ja, komisch, oder? Weil die sind ja eigentlich gar nicht so uncool, aber mein Ding waren die nie.
Hm.
Notorious.
Du bist ja, also im Radio ist man als DJ ja dann abgeschottet, aber du hast auch in Clubs aufgelegt und da ist das nicht so. Du hast zum Beispiel bei der Rock AG im Berliner Club Lido aufgelegt. Hat dir das gefallen oder also die Reaktion auf deine Songs dann so unmittelbarer mitzubekommen?
Ja, also, aber es ist natürlich, also da gibt es ja so einen feinen Grad, ne? Also entweder du bist so der DJ, der so Wünsche erfüllt oder so Dienstleistung bringt. Also deswegen könnte ich niemals DJ auf irgendwie Weihnachtsfeiern, Familienfeten oder so sein. Also dabei bin ich froh, ich musste nicht davon leben, weil das wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen. So fand ich es schon toll, wenn ich es geschafft habe, beim Auflegen auch mal Suzy Q von
Creedence
Clearwater Revival Band oder natürlich auch Alex Harvey unterzubringen oder das ist zum Beispiel auch für Menschen, die gerne tanzen, Tool, eine tolle Band, aber das ist für Ausdruckstänzer, ne?
Ja.
Also da kann nicht jeder so diskutieren und drauf tanzen. Ja. Da kannst du nicht so von einem Bein aufs andere treten. Aber wenn du merkst, da sind schon genug Leute da, und die kannst du jetzt da so durchleiten, durch so einen krassen Ritt von geilen Songs.
Ja.
Womöglich kennen sie sie nicht, aber die fliegen da irgendwie mit und tanzen sich die Seele aus dem Leib. Und ich hatte ja meinen Finger auch dauerhaft immer auf dem Nebel.
Mhm.
Ich liebe das im Nebel.
Ja, ja.
Es gab früher so eine Disco-Sound in Berlin. Die spielte auch eine Rolle bei Christiane F. bei dem Buch. Und die hatten immer nur Nebel. Also wenn du da getanzt hast, hast du niemanden gesehen. Du warst allein im Nebel.
Ich finde aber, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die Leute sich nicht zu sehr sehen, weil sie dann viel zu gehemmt sind. Wenn Nebel da ist und man sieht sich nicht so, dann tanzt man ausgelassener oder dann neigt man eher dazu zu tanzen.
Genau, ich bin nämlich auch so ein Tänzer. Ich muss keinen in der Disco kennenlernen.
Hm.
Ich will einfach nur tanzen.
Ja.
Ist natürlich, also da schleppst jetzt keinen scharfen Partner ab, wenn du so drauf bist. Also im Sound, das war halt nur Nebel. Aber das war so für mich immer das Tollste. Und deshalb Wenn ich aufgelegt habe, da im Lido, habe ich auch immer nur die Nebeltaste. Und dann Tool. Und wenn dann die Leute das so geil finden und mitgehen, ah, dann ist es schon sehr befriedigend.
Was ich ganz
aber doch auch.
Mich interessieren würde, ist, ob so die Radio 1 HörerInnen dann auch mal die Gelegenheit ergriffen haben, dir am Pool ordentlich einen zu erzählen, was ja eigentlich eine echte Scheißidee ist, das zu tun, weil du ja beschäftigt bist.
Ach so.
Aber ist das passiert, dass die Leute dann dachten, ah, da ist die Anja Kaspari aus dem Radio und so, jetzt kann ich ja mal Hallo sagen und dass ich großer Radio 1-Fan bin.
Ja, aber ich meine, so ein Lied läuft ja schon ein paar Minuten, also so kurz kann man sich das schon mal erzählen lassen. Aber ich habe es eigentlich immer so gemacht, weil die meisten, die sich was wünschen, gingen immer zum Lichtmann, weil die ja denken, der Mann legt auf. Ich weiß nicht, warum sie dachten, warum diese Frau da auch rumhüpft. Aber die sind halt immer zu dem Mann gegangen.
Ja.
Und wenn er sie dann zu mir geschickt hat und ich es nicht so mag, wenn mich jemand so anbrüllt irgendwie oder mir so in den Ausschnitt guckt, als ich noch Brüste hatte, habe ich dann immer hier so Zettel rübergereicht, so eine Armlänge. Hier, schreib mal deinen Wunsch auf. Mhm. Lass mich in Ruhe. Aber wenn jemand nett dich anspricht, naja klar, dann hat man schon auch mal Zeit für einen kurzen Schnack.
Als ich mal in der 8mm Bar aufgelegt habe, wo ja generell meistens ein sehr geschmäcklerischer, cooler Sound gefahren wird, da hast du dir bei mir Disturbed mit The Sickness gewünscht. Und da war ich ehrlich gesagt etwas irritiert.
Ja, warum? Ist doch ein toller Song. Ja? Down with the Sickness. Oh, da kann man richtig gut drauf tanzen. Magst du das nicht?
Mm-mm.
Nein.
Nee, tut mir leid.
Also ich gebe es zu, es ist der beste Song von Disturbed. Aber der ist ein richtig... Das ist doch ein toller Song.
Aber wenn der psychotische Hahnenruf am Anfang kommt, dann bin ich meistens schon raus.
Hä? Welcher ist denn das?
Ja, die so rakakaka. Wie auch immer der das
macht. Magst du dann
da
auch nicht hier Papa Roach? Nee, auch nicht.
Nee.
Naja. Man muss
also
ja
auch nicht. Also ich meine, ja, ich fand Last Resort auch mal toll. Ich habe meiner Schwester sogar die CD Geburtstag gekauft. Aber nee, eigentlich nicht.
Aber da kann man halt sehr gut so den Kopf schütteln.
Ja,
so.
Das stimmt. Ja, okay. Aber nicht in der 8mm Bar.
Nee, das ist ja auch keine Disco. Also das verstehe ich sowieso nicht, warum man in Bars auflegt. Weil da könnten sie doch einfach nur eine Platte laufen lassen. Hm. Also ich weiß nicht, also ich finde, ich muss immer tanzen.
Ja.
Ich kann nicht einfach nur rumstehen und ein Bier trinken.
Ja.
Wenn geile Musik läuft. Und in Bars ist sie dann auch immer zu leise.
Ja.
Also das Konzept hat sich mir nicht so erschlossen.
Ja. Du bist ja auch keine große Trinkerin.
Nee, das stimmt. Ich trinke nie Alkohol.
Eine Band, glaube ich, an einen echten Narren gefressen hast, sind Knorkator. Also die spielen ja seit 1997 so eine Art neue deutsche Härte-Parodie, wenn man so will. Was ist das für ein Ding da mit dir und Knorkator?
Kann ich dir ganz genau sagen.
Ja.
Das erste Album, das hat ja Bela B., glaube ich, produziert. Ne? Mhm. Also jedenfalls hat er mir das geschickt oder hat es Hagen geschickt. Das ist das Schlechtst auf Knorkator, hieß das. Und Hagen, also bei mir hat es sofort resoniert und ich sag dir warum. Da war dieses eine Lied, da hat Alf Arthur ist ja der die Texte schreibt, thematisiert, was er alles doof findet und was er richtig scheiße findet, ist, wenn er auf dem Klo sitzt und groß macht und die Wurst dann nicht umkippt, sondern senkrecht stehen bleibt und ihn quasi an seiner Pobacke killert.
Ja, ist aber eine lange Wurst oder also, eine schmale Toilette.
Weißt du, dann dachte ich so, wow, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass jemand diese Problematik thematisiert, weil die kenne ich auch.
Ja.
Und mein Sohn, als er klein war, der war ja damals 3 Jahre alt, wenn der auf seinem Töpfchen saß, hat er mich immer gerufen, Mama, Kacke umschmeißen. Also jedenfalls, das war für mich dann auch so realitätsnah.
Ja, ja.
Und ich dachte so, also eine Band, die ihr Album anfängt mit einem Song, in dem nur Schweinereien drin vorkommen, auf Latein, Fellatio oder all sowas, und die der Sänger irgendwie in 3 gestrichenen C singt, so wie so ein Countertenor. Und dann das nächste Lied diese Kack-Thematik mal thematisiert, die in meinem Leben so eine große Rolle spielte, habe ich ad hoc ins Herz geschlossen.
Interessant. Okay, verstehe.
Ohne sie live gesehen zu haben. Ja. Das ist ja dann nochmal, ich meine, die hatten damals ja auch noch so, wie nennt man das, wo oben eigentlich Gemüse reinkommt und dann fliegt es unten raus. Ja, wie nennt man denn diese, diese Häcksler?
Häcksler,
ja. Oder nicht Gemüse, oder sondern eigentlich.
Molinette hat
man nicht. Nein, eigentlich. So richtige Häcksler, wo man Bäume und Äste reinsteckt. Ja. Und da haben die ja Schokopudding reingesteckt. Und dann flog der durch die ganze Halle, auch zu den Zuschauern. Ist das nicht toll? Und Stumpen, der Sänger, der so halb sein halber Körper ist tätowiert, konnte irgendwie auf dem Handstand da rumturnen. Oder sonst wie rumturnen. Ja. Also die haben ja eine Show geboten fürs Auge, ja, also richtig Theater, so wie Rammstein, die machen ja auch Theater auf der Bühne und das liebe ich, wenn es nicht so ernst ist.
Ja.
Ja. Und und deswegen habe ich die damals ins Herz geschlossen, ohne sie live gesehen zu haben, einfach nur wegen zwei Songs auf dem ersten Album.
Mhm. Wenn wir bei Berliner Bands bleiben und bei Künstlern, die dir in den vergangenen zwei Dekaden viel bedeutet haben, wir haben gerade schon drüber gesprochen auch, dann sind es die Beatsteaks. Weißt du noch, wie du auf die Band aufmerksam geworden bist?
Nee. Ich glaube nicht. Oder doch? Ach ja, doch. Ich glaube, ich war damals in der Columbia-Halle. Das war so ein Konzert, da bekam man so eine Papp-CD dann im Anschluss geschenkt und da war Hey Du drauf. Ja, die Wohnzimmer-EP. Mhm. Da war Hey Du drauf. Mhm. Ja.
Ja,
ich glaube damals.
Andere Coverversionen noch. Elvis Costello.
Weißt du, weil
Cheap Trick.
Genau, stimmt.
Ja.
Ich glaube, es ist. Also, das verbindet zum Beispiel auch so Lieblingsbands von mir aus der Region wie Knorkator oder die Beatsteaks oder Rammstein. Es sind einfach total gute Menschen. Ganz freundliche, sympathische, intelligente Menschen, die es schaffen, weil es ist nicht leicht, in so einer Gruppe von Menschen zu musizieren. Du siehst die ja bald mehr als deine selbsterwählte Familie, selbsterwählte Partnerin oder so. Das ist ja, hat Aufs und Abs und dann trotzdem zusammen zu bleiben für die Kunst, weil sie wissen, zusammen können sie was Tolles erstehen lassen, was sie vielleicht alleine nicht schaffen würden. Und sich aber immer auch gegenseitig mitzunehmen und nicht auf der Strecke, jemanden auf der Strecke liegen zu lassen. Also, das sind alles drei auch Bands, wo du die Chemie merkst, wie sie miteinander kommunizieren. Das sind so Vibrations, die sie von der Bühne irgendwie runtergeben ins Publikum. Und das ist einfach irgendwie so Love, Liebe. Deswegen können die eigentlich machen, was sie wollen. Die haben so einen Stein im Brett bei mir.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also, weil ich das Glück habe, die Beatsteaks ja jetzt auch schon seit 20 Jahren zu kennen und kann das nur unterstreichen. Die mit nettesten Menschen der Welt.
Weißt du, dann gehst du zum Konzert von Guns N' Roses. Und ich meine, selbst wenn man nicht wüsste, dass vielleicht Axl und Slash sich nicht leiden können oder so, du wüsstest das, du merkst es nach 5 Minuten, da stimmt irgendwas nicht.
Ne? Ja.
Also das merkst du bei Konzerten auch. Und manchmal gehe ich dann auch einfach. Wenn ich merke, die machen das jetzt nur, weil sie wahrscheinlich damit Geld verdienen, aber können sich gar nicht mehr leiden, das merke ich.
Ja.
Und dann muss ich es auch nicht sehen. Das ist dann so unecht.
Ein anderer Künstler, der dich zuletzt sehr fasziniert hat, das ist Jack White, also mit oder ohne den White Stripes. Hattest du das Glück, denn tatsächlich die White Stripes noch vor dem großen Durchbruch in einem kleinen Club in Berlin zufällig zu sehen? Also warst du da schon früh dabei, wenn man so will? Oder?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, kann es sein Columbia Theater, wie es jetzt heißt? Haben sie da mal gespielt?
Es kann sein, ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass sie auf der White Blood Cells Tour auch im kleinen, damals noch sehr kleinen FCW in Dortmund.
Ich war ein bisschen genervt, dass hier die meisten der männlichen Zuschauer sich immer so freuten über Mac Whites hüpfende Brüste.
Ja.
So ungefähr, weil das ist ja immer so, die spielt, wenn eine Frau am Schlagzeug sitzt, die spielt nicht so gut Schlagzeug, aber sieht toll aus dabei. Also, das nervt schon.
Ja.
Aber also ich weiß nicht, ob ich da so früh mit drin war. Ich mag seine Solo-Sachen lieber als seine White Stripes-Sachen.
Was würdest du denn, also was ist für dich das Besondere an Jack White?
Der ist frei. Der macht, was er will. Der hat sowas Kindliches in sich. Weißt du, der spielt. Der nimmt sich, glaube ich, auch nicht so ernst.
Das, was er macht, nimmt er schon ernst, glaube ich. Aber sich selbst, ja, es ist immer, ich finde es schwer bei ihm zu durchschauen.
Aber er spielt. Ja. Es ist ihm, der ist auch nicht, der macht sein Ding. Und er hat wahrscheinlich auch so eine gewisse Art von Manie. Also da gibt es auch diesen Film mit den vier Gitarristen.
Ja.
Wo auch The Edge dabei ist.
The Edge und genau. It Might Get Loud.
Genau. Da kacken die anderen beiden ja so dermaßen
ab,
oder?
Ja,
die sind ja immer noch Staffage.
Und die anderen beiden sind die Legenden und er steckt die mal eben in die Tasche und baut mal eben mit einer Holzkiste und einem Draht eine Slide-Gitarre zusammen und so. Ja.
Ich glaube, weil der ist halt so frei. Der ist frei, der gibt einen Pfifferling auf das, was andere von ihm denken.
Ja.
Solche Leute liebe ich sowieso immer. Wahrscheinlich, ja. Ja, es ist ihm scheißegal, der macht sein Ding. Der zieht es durch. Und weil er so dran glaubt, kann er ganze Welten von Vinyl überzeugen und ein Imperium hochziehen und halb Detroit retten. Einfach, weil er so authentisch dabei ist.
Ja.
Er ist schon ein toller Typ.
Und das durchaus nicht knappe Geld, was er mit Sicherheit verdient hat, vernünftig umsetzt in Projekte, die ihn interessieren, die er gefördert sehen will und alles mit wahnsinnig viel Geschmack und durchinszeniert bis ins kleinste Detail, was ja schon immer so war.
Der ist so groß wie du. Ich habe den ja mal getroffen.
Der
saß auf dem Sofa und dann stand er auf und ich musste irgendwie so in den Himmel gucken.
Ja, der ist schon...
Hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich hätte ihn nicht als so groß erwartet.
Ja, der ist... Ja.
Er ist auch ungefähr so breit wie du, Jan.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist breiter. Ich würde abschließend ganz gerne nochmal so einen Schlenker zu Radio 1 machen. 2004, da hast du als Musikchefin übernommen. Das ging zusammen Hand in Hand mit dem überraschenden Tod von Peter Razzoun, der vorher Musikchef war. Und als das Angebot kam, musstest du da lange drüber nachdenken? Oder hast du sofort
zugesagt? Ich habe mich beworben.
Du hast dich beworben. Ach so, das heißt, man ist nicht an dich herangetreten nach dem Motto, Anja, du bist so für die viele Jahre bei uns, mach das.
Ich habe gedacht, also ich hatte schon vorher manchmal das Gefühl als Moderatorin, dass man die Musik ein bisschen stärken müsste. Ja, also so, dass und ich habe auch dann öfter auch mal so mich ausgetauscht mit Peter oder ich habe auch mal Mails geschickt, gesagt, hey, keiner sagt mir was zu den Songs. Es klingt ja wie Inforadio mit Musik dazwischen, aber warum sagt keiner was? Also man muss doch was erfahren dazu. Ne?
Ja.
Also ich habe mich immer so inhaltlich auch war ja so mit involviert.
Ja.
Also für mich war das dann irgendwie so fast normal und logisch, dass ich jetzt dann das umsetzen kann. Aber es hat sich ja halb Deutschland auf die Stelle beworben, weil für die Hörer vielleicht, die das nicht wissen, Radio 1 ist halt schon nicht Mainstream-Radio-mäßig. Wir sind anders. Wenn ein Song in den Charts ist und der ist toll, dann spielen wir den auch. Aber wir gucken nicht, spielen den die anderen oder ist der erfolgreich? Also lieben die Massen das Lied, dann spielen wir es auch. Sondern wir haben auch eher so das Gefühl, den Auftrag, wir wollen Indie-Rock oder Indie-Pop oder Folk irgendwie vorstellen. Es gibt so viel tolle neue Musik, die gar nicht stattfindet. Aber wer uns nicht kennt, der denkt, wir spielen keine neue Musik, weil da eben nicht... You name it, whatever.
Ja.
Läuft.
Ich bin ja Radio 1 Hörer und ich bin mir ja dessen bewusst, dass bei euch Musik die Distinktionsgrundlage letztendlich ist. Also abgesehen davon, dass ihr natürlich tolles Infotainment bietet, aber die Musik steht, ich glaube, für die meisten Radio 1 Hörer ja wahrscheinlich im Mittelpunkt. Deshalb hört man euch ja. Und es gibt natürlich die Catchphrase nur für Erwachsene, mit der ihr euch ja so ein bisschen vom Jugendsender Fritz emanzipiert habt. Aber es gibt ja natürlich noch eine andere Catchphrase, nämlich eins mit guter Musik. Und damit wird so ein bisschen so dieses diese heterogene, aber mit Bedacht kuratierte Musikauswahl dann ja betont. Ist das nicht haarsträubend kompliziert, da oben an der Spitze der Pyramide zu sitzen und dann diese Redaktion aus im Zweifel ExpertInnen um sich zu haben, die man dann dirigieren muss, aber letztendlich bist du da die Chefin?
Ich meine, ich bin ja quasi groß geworden, ne, mit Radio 1. Also irgendwie bin ich so Teil der DNA.
Das heißt, du bist aus der Mitte hervor.
Ja, genau, dann ist es nicht so, ich bin nicht irgendwie so von woanders gekommen, oben drauf gepfropft worden. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, für mich jetzt, also das ist so, fühlt sich nicht fremd an. Natürlich kann nicht jeder immer, also wir können nicht 100 Jahre diskutieren. Und wir können auch nicht immer sagen, okay, 3 finden es gut, 2 finden es schlecht, also machen wir es. Hm. Weil manchmal brauchst dann, oder wenn es, ja, dann muss halt jemand mal entscheiden. Das kann ich auch, mache ich, es macht mir auch kein Problem, Entscheidungen zu treffen. Aber du hast recht, es gibt halt keine richtigen Kriterien. Was ist jetzt die gute Musik und was ist jetzt für Radio 1? Ja. Warum spielen wir das und nicht das andere?
Ja, das ist halt alles Gefühlssache.
Ja, also das ist natürlich heutzutage erschreckend, wenn du das deinem Programmchef oder sonst wie sagst, es ist alles nur im Bauch.
Ja.
Wir wissen, wie wir klingen wollen, aber ich meine, groß erklären kann man es nicht.
Ja.
Wir machen ja auch keine Call-Outs und so, weil es würde auch gar nichts bringen, wenn wir jetzt Call-Outs machen und Menschen fragen, wie finden sie diesen neuen Song von King Gizzard und Wizard Lizard? Mhm. Also ich meine, was sagen die dann? Was ist denn das für eine Scheiße oder so? Aber unsere Hörer mögen das.
Ja.
Deswegen macht sowas auch keinen Sinn. Also muss man einfach darauf vertrauen. Und ich meine, ja, also es sind ja dieselben Leute, die es machen seit 97, und die haben es irgendwie so im Urin.
Das bedeutet aber auch, wenn das, also sind das durchweg dieselben Leute seit 97, weil es müssen doch auch mal jüngere Semester nachkommen,
also
oder?
Also die jetzt die Musik planen, meine ich, also die Musik im Tagesprogramm.
Ja.
Also da ist eine Frau noch dazugekommen.
Mhm.
Aber ansonsten sind es schon dieselben Menschen immer noch. Und natürlich gibt es Fluktuationen in den Musikspecials.
Ja.
Aber die können ja sowieso machen, was sie wollen. Ne? Also, aber im Tagesprogramm ist es jetzt nicht so, dass jeder Moderator mit dem Köfferchen kommt und seine Lieblingsmusik auflegt. Weil
das
passiert ja nicht mehr.
Ja, genau.
Also, weil viele Moderatoren sind vielleicht auch gar nicht, sind eher so, bei uns ist ja das Wort total wichtig. Und die Hörer schalten, glaube ich, auch zu großen Teilen ein, um informiert zu werden. Könnten es dann aber nicht ertragen, wenn sie schreckliche Musik aus den Popcharts hören müssten. Also die finden es auch toll, dass sie dann andere Musik hören. Mhm. Aber deswegen ist die Musik von uns am Tag geplant.
Genau, und ab 21 Uhr, glaube ich, beginnen die AutorInnen-Sendungen.
Genau, immer 2 pro Abend.
Mhm. Genau. Ist das dann so, dass du dann auch pausenlos eigentlich Songs und Alben hören musst, um herauszufiltern, was so davon seinen Weg ins Programm finden kann?
Ja, und deswegen höre ich nie Podcasts.
Hm.
Ich habe wirklich in meinem Leben noch keinen Podcast gehört. Es tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid.
Da sind wir auf der gleichen Seite tatsächlich.
Was? Ja, aber du machst doch einen.
Tja, aber man kann hier einen machen, ohne andere zu hören.
Ja, weil wenn ich mal Zeit habe, dann höre ich doch Musik.
Ja. Ja. Ich kann das nachvollziehen.
Ich gucke noch nicht mal die Tagesschau.
Allein, dass die Zeit fehlt, um Podcasts zu hören, weil man sich durch Musik arbeiten muss. Ihr habt, ich glaube, so wöchentliche Abhörsessions, kann das sein? Dass da debattiert ihr in der Redaktion, was so an neuen Songs vorliegt.
Genau, es gibt natürlich eine Vorauswahl, weil es kommen ja pro Woche wahrscheinlich 1000 Songs raus. Also jeder schlägt mindestens 5 neue Songs vor.
Mhm.
Aber manchmal hat man noch 10, die man gut findet. Also jeder hat die dann aber auch schon vorgehört. Ne?
Ja.
Und dann im Mittelmaß hören wir so 50, 60 Lieder dann ab.
Mhm. Ja. Ist das auch so, dass dann natürlich auch manche Menschen die gleichen Songs mitbringen und dann hat der Song schon mal 2, 3 Stimmen, je nachdem, wer
ja,
den
mitgebracht
hat?
Das kann sein, ja. Aber das, naja, man schlägt auch was vor, von dem man irgendwie denkt, das ist jetzt ein bekannter Name.
Ja.
Also muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man es selber toll findet, aber man denkt, das müssen alle mal gehört haben.
Ja.
Was ich verändert habe, ist, wir machen Blind Date. Also wir hören die Songs, ohne zu wissen, wer da singt, welches Label, welche Plattenfirma, wir wissen nichts.
Ja.
Weil, naja, du kennst es ja, erstens gibt es Leute, die man vielleicht besonders mag unter Promotern, die Platten mitbringen. Oder du denkst, ah, XL Recordings, die machen immer gute Musik. Mhm. Ne? Das ist ein gutes Label. Oder, naja, das ist halt irgendein Künstler, von dem du denkst, ach, das haben wir doch früher immer so oft gespielt, das muss ja auch irgendwie gut sein. Also da passiert schon was im Kopf, was dich so beeinflusst.
Ja.
Aber wenn du einfach nur den Song hörst, und so hören die Leute heutzutage ja Radio, die gucken ja auch nicht drauf, ach da, von dem ist es, ah ja, dann ist es ja doch ganz gut, sondern die hören das Lied und denken, ah, das tut aber weh und so, das ist ja wie beim Zahnarzt hier. Und dann, ja, also ich finde das, ja, also das heißt die Veränderung, die ich gemacht habe, und dann hören wir die so Blind Date-mäßig ab und dann entscheiden wir.
Hast du in deiner Karriere, also musikmäßig, und das kann ja auch gut in der Radio Fair gewesen sein, schon mal songmäßig so daneben gegriffen, dass es dann irgendwie Ärger gab von der Sendeleitung oder von dem Publikum?
Ja, schon oft.
Ja.
Ich habe mal eine Sendung gemacht über die RAF. Da gibt es ja viel, auch gerade deutsche Punkbands, die oder auch andere oder Engländer, die sich darauf bezogen haben. Es gibt ja auch eine Band, die heißt Bada oder Meinhof nur.
Prada Meinhof.
Nee, die ist also aus Deutschland. Ja, aber irgendeine englische Band. Ach, es gibt so viele Bezüge. Also da konnte ich 2 Stunden mitfüllen. Und danach haben sich irgendwelche Leute beschwert, Hörer oder ich weiß nicht wer. Ich hätte gesagt, die seien umgebracht worden in Stammheim.
Mhm.
Und dann hat man aber, das wurde damals alles auf Video gespeichert, weil man da mehr drauf speichern konnte auf Videokassetten, und die waren weg. Stell dir mal vor, es hätte mir das Genick brechen können, hätte ich nicht selber eine 120er Kassette mitlaufen lassen. Und man konnte sich beweisen, dass ich das nicht gesagt habe.
Okay.
Ja, also das war so, eigentlich so, das war schon, da habe ich ein bisschen geschwitzt. Ja, also ansonsten, immer wenn du eigentlich Lieder spielst, die so explicit sind, gibt es schon Beschwerden. Ich glaube hier, wie hieß nochmal das Lied, wie heißen die nochmal, die das Lied Pisse gemacht haben? Tolles Duo.
Ja. Oh,
ich glaube, die haben sich aber aufgelöst.
Ich komme
auch nicht drauf. Also jedenfalls, naja, da gibt es immer mal so Beschwerden, oder dann denkt man so, oh, das im Tagesprogramm zum Frühstück, na gut, verstehe ich, war jetzt vielleicht, aber ich fand's so lustig. Oder zum Beispiel Geneva letztens, die fand ich ja ganz toll mit Ich ficke jeden.
Nie gehört.
Nee. Na gut, aber das fanden meine Leute jetzt auch nicht so toll, und kaum war ich in Urlaub, war es wieder weg. Also man greift vielleicht manchmal daneben, weil ich habe immer so eine Freude daran, so kleine, na, so provozierende Lieder mal zu spielen, wo man so aufhorcht und denkt, oh, was ist denn da gerade gesagt? Nicht immer alles so brav.
Ne? Ja. Du hast irgendwann die Radio Fair an den Nagel gehängt.
Nein, nicht irgendwann, in dem Moment, wo ich Musikchefin wurde.
Und hast eine quasi Stellvertreterin jetzt, nämlich die Christiane Falk, und ihre Sendung Laut und Kantig.
Ja, aber die macht ihr eigenes Ding.
Die hatte nicht den
Auftrag, das mich zu beerben.
Das stimmt, aber musikalisch hat sie dich natürlich schon ein Stück weit beerbt. Fiel es dir leicht, oder war das eine konsequente, vernünftige Entscheidung, das Feld zu räumen, oder vermisst du das so ein bisschen und würdest es eigentlich ganz gerne auch mal wieder so eine Radio Fair machen?
Nö, ich meine, ein neuer Abschnitt begann in meinem Leben, und ich find's eigentlich nicht toll, wenn der Chef sich so die Sahnestückchen rauspickt, ne, und immer so irgendwie als der Tollste gilt, oder der kriegt dann die Angebote und zu dem dürfen die ganzen Stars.
Ja.
Ich will ja meine Leute glänzen lassen.
Ja.
Also war das für mich irgendwie konsequent, die eine Sache ganz zu lassen und mich voll auf die andere Sache zu konzentrieren.
Aber als DJ im Radio oder eben auch im Club hat man ja dann manchmal ja auch einen ausgeprägten Missionierungseifer und will die Leute wissen lassen, was man Tolles kennt und was man gerade geil findet. Ist das zur Ruhe gekommen bei dir oder kannst du sagen, ach, das kann ich ja dann letztendlich auch irgendwie im Tagesprogramm unterbringen?
Ich glaube, ich habe das nicht. Ich brauche keine 20 Minutes of Fame. Ich hatte die Zeit und nö, ich vermisse das auch gar nicht. Wirklich nicht. Ich meine, manchmal moderiere ich ja noch. Also zum Beispiel bei den Sommersonntagen.
Genau, darauf
zum Beispiel
wollte
am 7. August, wenn wir die 100 besten Heavy-Metal-Songs aller Zeiten spielen.
Darfst du doch jetzt sicher noch gar nicht verraten, oder?
Doch, bei dir mache ich es jetzt schon.
Aber also genau, das wollte ich nämlich sagen. Wo man dich dann immer wieder regelmäßig noch hören kann, sind diese Sommersonntage von Radio 1. Und an denen sendet ihr von 10 bis 18 Uhr. Und ich meine, an 7 Sonntagen im Sommer eine
die ganzen
Song
lang.
Top 100 zu einem bestimmten Thema. Das können Songs mit Tieren sein, Songs mit Farben, Songs mit Frauennamen, Songs über Drogen, die besten Songs der 60er und 70er oder 80er oder 90er, die besten Punk-Songs etc. Und die Top 100 wird dann von einer riesigen Jury aus JournalistInnen und PromoterInnen und RadiomitarbeiterInnen und MusikerInnen erstellt. Und wenn ich mich nicht irre, haben sich diese Sonntage als echte Erfolge erwiesen, oder?
Das sind so die, super erfolgreich.
Ja. Wie kamt ihr auf die Idee, diese Sommersonntage einzuführen?
Naja, dass Listen gut funktionieren, das ist mir schon ziemlich früh aufgefallen bei den britischen Musikmagazinen wie Q oder so, ne?
Dem Visions Musikmagazin.
Oder dem Visions, genau. Ja. Also Listen liebt man ja auch selber. Das muss man ja nur bei sich selbst überprüfen, ne? Dass man immer gleich guckt, was sind die Top Ten und habe ich davon auch Platten und so. Was spinnen die? Das ist nicht dabei und so. Also das, ja, und dann kann man halt Listen auch ins Radio übertragen. Aber Radio 1 ist ja ein Radio, da kann man nicht irgendwie das Larifari machen. Ne? Also es wäre absolut unglaubwürdig gewesen, wenn wir sagen, so, das sind jetzt die 100 besten Heavy-Metal-Songs aller Zeiten.
Ja.
So wie es zum Beispiel das Q-Magazin oder so macht. Ja. Weil, hallo, wer sagt denn das? Ja, da kommt ja gleich so der Hals so, kriege ich ja gleich so einen Anfall. So, wer sind die, die das so behaupten? Ne? Also, was glauben sie? Deswegen dachte ich so, nee, also das können wir nicht selber bestimmen. Wir brauchen Leute, wo wir uns dahinter verstecken. Wir sagen, sorry, wir haben ja die 100 besten Musikjournalisten und Musiker Deutschlands gefragt. Kann ich ja nichts für, wenn David Bowie nicht auf Platz 1 ist. Sorry. Und das ist halt auch toll. Also dann war ja die Idee, wenn wir dann schon diese ganzen Promis haben, sind ja auch viele Musiker mal dabei, dann wollen wir eigentlich auch wissen, was haben die genau gewotet?
Ja.
Weil jeder gibt quasi seine 10 Lieblingslieder ab, daraus errechnen wir dann die Top 100. Und dann ist das ja auch im Internet zu sehen.
Genau,
also jeweils mit Konterfei und dann kann man genau sehen, was hat denn der Jan Schwarzkamp da gewählt?
Ja. Also wirklich, oder der Bela B.
Keine Frau in den Top 10? Wie kann das denn sein? Naja, und das ist, glaube ich, so die Kombination, die es so erfolgreich macht. Ja. Erstens hörst du es gerne, aber dann hörst du ja auch noch die Kritiker oder Musiker selber, wenn wir interviewen die ja, hörst du dann noch als O-Ton und die müssen begründen, warum sie irgendwas gut fanden. Dies ist die Kombination aus diesen ganzen Fragmenten, die es so spannend macht.
Eine abschließende Frage noch. Du hast als Kind hast du mal Blockflöte auch gespielt, du hast dann auch Klavier gespielt. Aber neuerlich hast du angefangen, Jagdhorn zu üben, weil du Jägerin bist. Seit wann und warum bist du Jägerin? Und ist es da denn dann Pflicht, das Jagdhorn zu beherrschen?
Also hast du es ja schon angesagt. Also innerhalb von einem Jahr habe ich Brustkrebs bekommen, hat Hagen einen Hirntumor bekommen und dann war er tot nach 5 Monaten. Das ist alles innerhalb von 12 Monaten passiert. Und es war für mich echt krass, also für meine Kinder auch, klar. Und ich habe das alles so, ich habe ein Buch darüber geschrieben, hast du ja auch schon gesagt, und habe auch jedes Kapitel in dem Buch nach einem Song benannt. Also es ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen wie ein Musikbuch. Und es ist auch ein Liebesbuch. Auf jeden Fall war das Buch ziemlich erfolgreich, es war auch ein Bestseller und hat mich irgendwie zu einer Autorin gemacht. Und hat mich irgendwie, hat mir so einen neuen Kosmos eröffnet, dass in mir auch andere Dinge sind.
Ja.
Dass ich irgendwie jetzt auch ein anderer Mensch bin. Ich habe keine Brüste mehr, ich habe keinen Mann mehr, ich bin jetzt Schriftstellerin und dann kann ich vielleicht auch noch andere Sachen machen. Hm. Also, und dann habe ich einen Jagdschein gemacht, weil ich ein neuer Mensch bin.
Ja. Aber irgendwo muss ja der Anreiz gekommen sein.
Ja,
so.
Da bist du nicht weit genug zurückgegangen, Jan, ja. Weil ganz am Anfang habe ich immer nur Indianerbücher gelesen.
Okay.
Also ich war auch immer so jemand, kein Fernseher, so ein Kind, was immer nur im Dreck gespielt hat, also so in der Erde und sich so angemalt hat, weißt du, so wie Herr der Fliegen und so. Mhm. Also es war für mich immer so Wald, Natur und ich hatte auch als Indianer Pfeil und Bogen. Naja, nur mit Pfeil und Bogen darf man in Deutschland nicht jagen, also musste ich lernen zu schießen.
Und das Jagdhorn, um darauf zurückzukommen, so, das gehört auf jeden Fall, das gehört dazu.
Das muss man können, aber das ist natürlich eine tolle Tradition.
Ja.
Und es ist so schwer.
Wird das Jagdhorn denn dann genutzt, um zum Halali zu blasen?
Ja,
zum Beispiel.
Also bei so Gemeinschaftsjagden, Drückjagden, Treibjagden, da, wenn da Bläser dabei sind, ist es schon toll, wenn da mehrere so zusammen blasen können. Mhm. Ich habe immer eins im Auto liegen und wenn ich dann an der Ampel stehe oder ein bisschen so im Stau, dann übe ich immer.
Ja, im Auto Jagdhorn.
Ja, weil es ist so schwer, ne? Diese hohen Töne.
Ja.
Ist wirklich nicht leicht.
Aber das ist tatsächlich relativ clever, das im Auto zu tun, weil wenn du zu Hause rumtrönen würdest, würden sich die Nachbarn wahrscheinlich beschweren.
Vielleicht, genau. Also vor allen Dingen, weil es halt noch nicht so gut klingt.
Ja. Mhm. Liebe Anja.
Eine Frage an dich. In welchem Rocksong ist ein Jagdhorn?
You can't always get what you want von den Rolling Stones.
Wirklich? Ich weiß es nicht.
Da ist noch eine ganze große Orchesterbegleitung dabei. Auch Waldhörner gehören doch bestimmt auch zum Bläserensemble eines Orchesters.
Rammstein haben ja so ein paar Jagdlieder, ne? Ich glaube da
natürlich,
wahrscheinlich.
Natürlich, ja.
Es wäre auch mein größter Wunsch, mal mit Till jagen zu gehen.
Ja, oder für Till mal das Jagdhorn zu blasen.
Nee, wenn, dann bläst er.
Ja, alles klar. Liebe Anja, ich danke dir vielmals für deine Zeit und das Gespräch in der Soundtrack meines Lebens.
Ja, wow. Also ich bin geehrt, dass ich dabei sein durfte und wow, auch beeindruckt, was du alles recherchiert hast. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gar keine...
Ja, geredet.
Nein, ich bin jetzt total gläsern und transparent. Alle wissen alles über mich.
Zumindest hoffentlich, was die Musik angeht. Und ich hoffe, dass wir uns dann kommende Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund.
Kurze Frage. Aber Musik hören wir gar nicht im Podcast.
Nee.
Was? Das ist aber doch schrecklich.
Nur geredet.
Oh, okay.
Ja.
Okay.
Die GEMA, du kennst das. Also, tschüss, euer Jan Schwarzkamp.